Moin Moin, herzlich willkommen bei der Wein-WG. Ich heiße Nitya und wir sind das neue Format in der Terroir- und Adiletten-Familie. Und wir sind alle paar Wochen donnerstags im Feed zu hören. Checkt wie immer den Instagram-Kanal bei Terroir und Adiletten, da erfahrt ihr mehr von uns. Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Wein-WG. Mein Name ist Nitya Koska und ich sitze hier mit Pauline und Matthias. Ich darf euch einmal ein kleines Schlückchen einschenken. Direkt zum Start gibt es immer ein Gläschen Röderer. Ich habe heute mitgebracht die Kollektion 245. Und während wir das verkosten, stellen wir uns mal kurz vor. Matthias, magst du anfangen?
Selbstverständlich. Ich grüße euch auch von meiner Seite. Ich bin der Matthias Brandweiner, bin in der Weinwelt schon seit 14, 15 Jahren unterwegs und neben Trinken plaudere ich auch gern. Deswegen freut es mich, dass wir hier zusammensitzen in unserer WG und mach mal den ersten Schluck, weil ich habe so richtig, richtig Bock auf Champagner gerade.
Prost, Matthias.
Zum Wohl. Pardon, Entschuldige, vergessen. Herrlich, schön, dass du den Schluckerl mitgebracht hast. Gebe das Wort weiter zu meiner wunderhübschen, charmanten Nachbarin.
Hi, ich bin Pauline aus Frankreich tatsächlich. Ich habe das seit 8 Jahren in Deutschland. Und ja, als jede Franzose, Wein ist immer dabei. Und ich freue mich, mit euch zu sein und das zu teilen.
Sehr schön. Pauline, wo arbeitest du?
Ich bin im Grill Royal.
Sehr schön. Cool. Ich heiße Nitya, ich bin seit 14 Jahren jetzt in Berlin. Es wird auch nicht weniger. und ich habe das große Glück, diesen wunderbaren Champagner unter anderem hier in Berlin zu vertreiben. Ich arbeite für Schlumberger und Segnitz und komme ursprünglich aus der Gastronomie. Ich habe 12 Jahre Gastronomie gemacht und habe die Lager sozusagen gewechselt. Aber im Herzen, glaube ich, wenn man einmal im Service war, bleibt man immer dort. Vielleicht kurz zum Format, was wir hier haben. Die Wein-WG, wohnen bei Matthias in Friedrichshain. Wunderschöne Wohnung, wir sitzen am Esstisch in der offenen Küche. Und wir werden uns alle 2 Monate über diverse Themen unterhalten, die uns bewegen. Werden immer ein schönes Gläschen Röderer trinken, dafür werde ich sorgen. Und werden unter anderem in dieser Einstiegskategorie ein bisschen was trinken. Das heißt, roundabout 10 Euro ist, glaube ich, ein relativ pressierendes Thema, auch wo ich immer öfters angesprochen werde. Was kann ich eigentlich kaufen? Was kann ich im Supermarkt kaufen oder wenn ich im Weinladen bin? Ohne gleich arm zu werden. Ich meine, wir trinken ja schon relativ teuer meistens. Und dieser Daily Drinker oder eben was man einfach so gerne mal zu einer WG-Party nimmt, das wollen wir heute oder jede Folge gerne mit euch probieren. Und dann haben wir immer noch einen Wein dabei, der uns persönlich bewegt oder was wir gerade cool finden. Verkostet wird alles blind. Liegt einfach daran, dass wir uns damit so ein bisschen mehr mit dem Wein auseinandersetzen. Macht natürlich Spaß. Ich kann auch nicht versprechen, dass wir immer alles erraten werden. Wir wissen tatsächlich nicht voneinander, was wir mitgebracht haben. Das heißt, es ist wirklich komplett blind.
Aber das, was du mitgebracht hast, kannst du mir erstens nochmal einschenken, weil das Glas ist schon wieder leer. Und zweitens, was hast du uns denn da mitgebracht für einen Röderer?
Jawohl, wir haben die Kollektion von Röderer. Das ist, ich möchte sagen, der Einstieg, aber auf sehr hohem Niveau. Kollektion ist im Prinzip Multi-Vintage. Wir haben vor, jetzt lass mich nicht lügen, die 41er-Kollektion war die erste. Jetzt haben wir die 45, kommt die 46, das heißt vor 5 Jahren. Hat die Kollektion gestartet, hat den Brutpremier abgelöst und die Idee war, mehr auf den Jahrgang zu gehen. Das heißt, wir haben immer etwa 55% Jahrgangschampagner, dann um die 35% aus einer ständigen Reserve. Das ist eine Reserve Pépituel, die ein großer Tank, wo jedes Jahr aktueller Jahrgang reinkommt und ein bisschen was entnommen wird. Das steigert einfach die Komplexität und stellt so den roten Faden her und dann noch eine kleine Prozentzahl an Reserveweinen aus dem Holzfass. Und das heißt, jede Kollektion steht so ein bisschen für sich selber, hat aber durch die Reserve Pépituel und die Reserven aus dem Holzfass eben immer eine schöne Handschrift. Die Frische steht immer im Vordergrund. Für mich einer der schönsten Non-Vintage-Geschichten.
Und es passt ja auch ganz wunderbar zur jetzigen Zeit. Wir haben als Thema heute nämlich Advent und Weihnachten. Was kann man da herrlich dazu trinken? Und vielleicht auch für euch nochmal zur Info, der Nietzsche, der hat heute das Wort, weil er hat den Küchendienst. Er ist der, was moderiert und wir sind da immer ein bisschen in Abwechseln. Deswegen hört ihr bei jeder Folge dann immer den ein oder anderen ein bisschen mehr plaudern, aber gerade Nietzsches zartrauchiges Stimmchen, das klingt ja wahnsinnig schön und charmant. Aber ja genau, Weihnachten und Advent, da kann man Champagner immer gut trinken und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem ersten Blinden Flight. Pauline, magst du deine Flasche einschenken?
Ja, klar.
Vielleicht, während Pauline einschenkt, wir sitzen hier, wie der Nietzsche auch schon gesagt hat, an einem wunderbaren, schönen, großen Tisch. Ist tatsächlich eine Wohngemeinschaft, wo wir hier aufnehmen. Und wir haben hier eine schöne, offene Küche. Das ist natürlich das ideale Setting auf dem Dachgeschoss mit Blick ins Grüne. Beziehungsweise, naja, grün ist es nicht mehr wirklich. Man ist ja schon im Winter drinnen. aber man kann sich's vorstellen, wie es noch in einer guten Zeit ist.
Absolut. Also man sitzt wirklich unglaublich schön. Da muss ich dem Matthias nochmal sagen, da haben sie echt Glück gehabt mit der Wohnung. Oh, das riecht schon mal sehr gut, was du hier eingeschenkt hast, Pauline.
Ja, so Winterzeit und Advent, aber es bedeutet nicht nur Rotwein, es bedeutet auch Weißwein.
Ah, okay, da klingelt's doch. Wer wird da vor der Tür stehen? Nein, das gibt's ja nicht. Curly, was machst denn du in Friedrichshain? Du passt ja gar nicht in die Ecke her.
Moin Curly. Was geht ab? Krass, dass ich heute hier am Start sein darf. Ich freue mich auf das neue Format. Sieht sehr gemütlich aus hier.
Vielen Dank.
Ihr habt ja alle schon was im Glas, nur ich noch nicht.
Das ist was gleich mal erinnern.
Ja, geil. Ich war ja noch schon lange nicht mehr in der WG, aber ich habe sehr viel WG-Erfahrung auf jeden Fall.
Deshalb kann ich die
Wein-WG erstmal hier auf Herz und Nieren testen. Aber erstmal Cheers auf euch.
Prost, Prost.
Ja, geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Terroir-Adiletten-Family hier erweitert wird und wir zwei schöne Männer und auch endlich mal eine schöne Frau in unserer Gang begrüßen dürfen. Das finde ich natürlich sehr geil. Und wie gesagt, WGs kann es nie genug geben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Erfindung. Wenn man die mit Wein pairt, kann es ja nur noch besser werden. Und wir trinken das blind. Habt ihr hier schon... Also ich sehe euch hier so denken, deshalb sieht es so aus, als ob ihr das hier blind trinkt.
Du bist mir zu schnell reingekommen, Curly. Ich habe mich noch nicht wirklich auf den Wein konzentrieren können. Außerdem, wenn so ein hübscher Mann, wie du schon gesagt hast, vor mir sitzt, also das ist ja,
wir sind alle wunderschön, die Ablenkung.
So. Also es schmeckt auf jeden Fall hervorragend. Das ist von der Farbe geht es eher ins Goldgelb. Es riecht aber, finde ich, nicht gereift.
Ist das deine Flasche, Pauline?
Ja.
Es wäre geil, wenn es jetzt so aus Kroatien ist, oder so, weil jeder so safe denkt, das ist aus Frankreich.
Wäre tatsächlich auch der erste Gedanke gewesen, Frankreich. Ich meine, bisschen Nationalstolz schwingt da, glaube ich, auch immer mit beim Auswählen einer Flasche.
Ist das der Spooky? Mhm. Der sieht wunderschön. Ich glaube, das ist der wunderschönste Spooky, den ich jemals gesehen habe.
Ich habe gerade einen kleinen Emaille-Topf hingestellt in die Mitte, weil ich keinen klassischen Spooky habe. Normalerweise spucken wir nämlich
kann
nicht.
Kann man auch als Backpfanne nutzen.
Ja, quasi.
Ich glaube, ein Spooky in der WG zu finden, ist eigentlich nicht möglich. Also eine WG mit einem Spooky ist keine WG, würde ich sagen.
Wann war das letzte Mal, dass du in der WG gelebt hast, Curly?
Ich habe bis vor drei Jahren, nur in WGs gelebt, seit ich ausgezogen bin mit 18. Also ich habe bestimmt schon, lass ich mal rechnen, 1, 2, 3, 4 oder 5 WGs habe ich schon
stark
hinter mir. In allen möglichen Ausführungen auf jeden Fall.
Geil.
Ja, wir hatten sogar mal eine WG, wo mein alter Mitbewohner, der jetzt für Leitner Berlin arbeitet, im Dachgeschoss eine Amateur-Late-Night-Show gedreht hat. Und da hatten wir ein Sponsoring von Jacques Weindepot. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Das heißt, da war die Küche übersät mit Flaschen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht aufs Etikett geguckt. Da
Hauptsache knallt.
War einfach eine Flasche mit Rotwein. That's it. Das war auf jeden Fall geil.
Also wenn ich jetzt ein bisschen in das erste Glas von der Pauline reinschmecke, wie der Nietzsche schon gesagt hat, also er ist schon ein bisschen breiter, von der Säure ein bisschen reduzierter, wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen gehaltvoller, nicht zu reif. Eine saftige Frucht, so ein bisschen Bienenwachs, finde ich.
Aber der schon ist ein, zwei Jahre, würde ich dem jetzt 3-4 Jahre würde ich dem schon geben, oder?
Was ja, der? Ja, ja, auf jeden Fall, aber jetzt nicht länger. Also ist jetzt nichts.
Keine 10 Jahre.
10 Jahre oder? Altes, na genau. Hat so einen kleinen burgundischen Anhauch, aber ich glaube tatsächlich, also ich bin überzeugt, wir sind in Frankreich. Pauline, du würdest uns nie was anderes als ersten Wein
einschenken. Da bin ich tatsächlich auch dabei.
Ich meine, die kleine patriotische Maus neben uns da.
Ja, ich weiß, Franzosen sind immer sehr patriotisch, deshalb, aber das könnte genau der Punkt sein,
aber warum es. Ich bin seit 8 Jahren Mitte von, okay, Österreicher, aber deutschsprachig. Ich muss auch ein bisschen, ja.
Man hört es, wir sind ja nicht, ich bin ja selber Österreicher und wir versuchen die österreichisch-französische Freundschaft zu erneuern und zu stärken.
Ja. Du sagst das, aber ich bin sicher, du hast österreichische Wein angemacht.
Das kosten wir gleich.
Ja,
ich lehne mich jetzt ganz weit raus. Ich sage, das ist jetzt nichts aus der Burgund, weil Burgund einfach relativ teuer ist.
Ja, wieso?
Vielleicht ist es eine Tafel Aligoté, aber ich würde tatsächlich an die Loire gehen und ich würde sagen, das ist ein Chenin Blanc. Frei aus der Luft gegriffen.
Ich sage Chablis.
Ich glaube, da kommen wir preislich nicht hin. Ich würde eher sagen Aligoté Einstieg.
Aber wieso preislich? Da weiß ich auch noch gar nichts davon. Das ist dann alles, um was geht es?
Das hast du wahrscheinlich verpasst am Anfang. Die erste Flasche, die wir verkosten, wird sich preislich immer um die 10 Euro orientieren.
Ah, okay.
Und da sind wir mit dem Chablis. Also wenn du mir einen Chablis zeigst, der gut schmeckt und 10 Euro kostet, dann kaufe ich ihn sehr gern.
Du weißt, wir machen okay, ja gerne verstehe. Partys hier in der WG, ne? Und wir müssen schon ein bisschen aufs Geldbörsel achten.
Ja, okay,
und,
dann sage ich, was du zuerst gesagt hast. Aligoté.
Pauline, löse auf. Was haben wir ja?
Kein davon.
Sacre bleu.
Also wir sind gerade in einer Region, ich mache es ganz gerne für Weißwein und das haben wir schon untergeschätzt. Das ist aus der Rhone.
Ah, spannend.
Genau, das ist eine von Saint-Dominique, das ist eine Roussan. Jahrgang 24, etwas jüngeres. Roussan okay. Kommt immer von der Nordrhone.
Das ist die Rebsorte.
Roussan ist die Rebsorte, genau. Und das ist immer etwas ein bisschen breiteres. Du hast auch diese weiche Note, nicht so viel Säure, ein bisschen blumiger.
Ja, krass, das trinkt man so selten, dass man es auch gar nicht so am Schirm hört.
Absolut. 24er Jahrgang übrigens, das heißt blutjung. Aha, und also jünger, als wir dachten. Ich meine, Roussan bringt immer so ein bisschen was Körperreiches.
Ist immer fett, mit. Genau.
Ja. Ja, cool, sehr schön, danke dafür.
Wie meint ihr, gibt's sowas, findet man sowas auch mal auf einer Karte in einem Restaurant? Da sind solche. Kleine Rebsorten schon. Okay. Also mir fällt halt immer auf, dass wenn ich so neue Rebsorten lerne, dann trinke ich die meistens nie wieder danach, weil ich sie nirgends finde, gefühlt. Und das frage ich mich so, das ist schon schwierig für so eine speziellere Rebsorte irgendwie das zu schaffen, auch irgendwie also musst auf auch mein, Karten zu landen, oder?
Ja, also muss man auch sich streuen, sowas zu probieren und zu bestellen auch. Weil das ist meistens auch etwas untergeschätzt und das, wo kommt die Rolle von den Sommeliern am Tisch, das zu empfehlen, das ein bisschen zu beschreiben und die Leute reinzufügen und sonst, die Gäste trinken immer die gleiche am Ende. Das ist die Chance, das ein bisschen zu erweitern.
Man muss es selber ein bisschen pushen, wenn man es gut findet, mehr oder weniger.
Wie viel hast du dafür ausgegeben für die Flasche?
Noch nicht 10 Euro.
Echt?
Ja, jetzt? Ich habe 9,50 Euro, 9,90 Euro oder sowas.
Das ist stark. Direkt am sehr Limit, die ans Limit gegangen.
Ja.
Cool. Sehr schön.
Das ist mega. Dann würde ich den nächsten Wein einschenken.
Ja, let's go.
Mach das Glas leer.
In den Nachttopf.
In den
Nachttopf. Das passt farblich auch ganz gut. Ja. Ne?
So, ladies first. Die Pauline kriegt das erste Glas.
Herzlichen Dank. Ich finde doch diese Wassergläser hier sehr hübsch.
Ja, der Matthias, der hat so einen kleinen Fable für alles, was Porzellan hat.
Ja, das sieht so royal aus.
Ja. Ja, günstig aus teurem Trinken, das mag ich gerne. Ja, ich habe ja tatsächlich, ist alles, was wir am Tisch hier sehen, ist KPM aus Berlin. Wir sind natürlich ein bisschen patriotisch jetzt heute unterwegs, aber mal schauen, was die nächsten Male auf den Tisch kommt, aber du hast schon recht, ab und zu ist auch aus einem Porzellanbecher Wasser zu trinken die charmantere Lösung.
Voll geil.
Sieht doch vor allem farblich sehr schön aus. Matthias hat seinen schönen grünen Becher, die Pauline hellblau, der Curly, was ist das für eine Farbe? Türkis, aber ganz hell. Und ja, du, ich mattgrau, also schon ein schönes Farbenspiel.
Weißt du, warum wir das so gemacht haben? Damit man auch weiß, welcher Becher wem gehört, weil die langen so. WG-Partys, du das, weißt, wie es ist, ne? Und dann weiß man seinen Becher nicht. Und,
ja, wobei man die Farbe da wahrscheinlich auch dann irgendwann vergisst.
Das ja, kann gut möglich sein, wir finden es raus. So, dann kosten wir mal rein in das nächste Glas auch.
Der ist von dir. Mhm.
Genau, den habe ich mitgebracht.
Sehr fein. Also, ich meine, wir sind ja multinational hier am Tisch und den Matthias als Österreicher, das ist mindestens so viel Patriotismus wie die Pauline als Französin.
Nein, hör auf, Nitya, wo denkst du denn hin?
Ich als Deutscher muss da mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber es schmeckt hervorragend und ich würde...
Ist ja fruchtiger wie der erste.
Ja, es ist leicht, aber auch so schön, schöne Würze, man hat so ein bisschen dieses Pfeffrige.
Präzise, als Edity auch die Säure, das macht einfach etwas klarer.
Sehr gut, schmeckt mir.
Ziemlich lang auch.
Wie sagt man auf solche, das Sufwein?
Saufwein.
Ein Saufwein.
Saufwein.
Ja, sehr gut.
Ja, stimmt, also der erste Wein von dir, das ist eher noch so zum
Speisebegleiter.
Genau, zum verdächtigen Weihnachtsessen.
Ja.
Dann eine kleine, weißt du, Raclette oder so.
Ja, für Käse hatte ich auch gedacht. Schön Fondue. Ja. Das würde ich jetzt tatsächlich zum Schnitzel trinken. Ein Säure, Fett, das passt ganz gut. Ich würde auch glatt reinraten, dass es ein grüner Veltliner ist. Ne? Diese Weißpfeffrigkeit bringt mich da so ein bisschen drauf. Mhm. Und dazu angetatscht mit der Herkunft unseres lieben und schönen Matthias, schieße ich da einfach mal rein. Was sagt ihr?
Grüner Veltliner hätte ich vielleicht auch gesagt, aber jetzt muss ich mir irgendwas anderes überlegen.
Also, dass ich so einfach zu durchschauen bin, das hätte ich mir nicht gedacht, wirklich.
Ja, wir kennen dich, Matthias, wir wohnen zusammen. Also.
Ja, bei grüner Veltliner stelle ich mir immer ein bisschen Wasser dazu vor und ein weißer Spritzer.
Das ist kein Problem, guck mal, hier hast du
die Sprudel. Die zurück, die.
Kriegst du mal einen Schluck Sprudel rein?
Mach ich den weißer Spritzer-Test kurz.
Und jetzt kannst du testen und dann.
Ich würde sagen, grüner Veltliner.
Ja, ihr habt es komplett recht. Und ich habe tatsächlich was aus der Heimat mitgebracht. Wie soll es denn auch anders sein? Grüner Veltliner, Federspiel aus der Wachau. Ganz klassisch und traditionell. Gar kein Ausreißer. Die Flasche von der Domäne Wachau. Die ist ganz weit überall zu finden. Ich finde, das ist einer der wirklich ganz Großen, die was... eine gute Menge in einer wahnsinnigen Qualität produzieren können. Ist eine Genossenschaft und unter den Genossenschaften, glaube ich, die beste, was wir haben. Also das ist wirklich, die machen einen Top-Top-Job. Und der Federspiel Grüner Veltliner aus dem Jahr 2024, den gibt es für 99. Das heißt, ich bin genau in der 10-Euro-Liga noch. Nicht ganz so günstig wie bei dir, Pauline. Naja, die paar zerquetschte halt. Aber ja, Curly, ich gebe dir komplett recht. Im Sommer ist es mein Spritzwein und im Winter ist es meine gute Laune.
Sehr gute Laune-Rakete.
Win-win.
Bevor ich jetzt den nächsten Wein einschenke, was sind denn so eure Traditionen in der Adventszeit? Ich meine, wir haben Österreich, wir haben... wo kommst du denn nicht her, Curly? Bist du Deutscher?
Also das ist ja wirklich... Ein
Kosmopolit. Ja, ich komme von der Schweizer Grenze, aber aus Deutschland.
Ah, ja. Okay, was sind denn so eure Traditionen? Gibt's da irgendwelche Dinge, die jedes Jahr passieren?
Ja, also... Weihnachten, ja, aber vor Weihnachten, das ist, was ich habe kennengelernt in Deutschland, das ist richtig deutsch. Jetzt fängt an diese Zeit mit überall diese Gans, Klöße, Rotkohl, Grünkohl für die zwei nächsten Monate.
Ja.
Achso, nee, das ist schon auch größere Speise, auch Frankreich, aber das ist richtig was Deutsches. Das habe ich immer noch nicht klar damit, jedes Jahr.
Magst du denn gerne Gans und Rotkohl, fragen?
Ja, einmal ja, aber dann, wenn du siehst, dass jede Woche da, nee. Nee, das ist
zu deutsch.
Und wenn wir jetzt zu dir nach Hause nach Belle-Île an die Bretagne gehen, was gibt es da in der Adventszeit? Wird das überhaupt besonders gefeiert? Oder?
Nee, nicht die Adventszeit. Also du, okay, in Bretagne, wir sind alle da mit Meeresfrüchte und unterwegs. Und ja, Lobster und so weiter, das ist alle geliebt, aber wir sind das nicht jeden Tag. Das ist schon eine Hochprodukte und wir genießen das auch, aber mehr für Weihnachten. Aber vor der Adventszeit, das ist etwas sehr Osteuropa, so Elsass und so weiter, machen sie ein bisschen mehr zum Beispiel. Aber bei uns in der Bretagne...
Habt ihr keinen Adventskranz?
Nee, das ist richtig etwas von Oster. So Elsass und so weiter, wenn sie sich eigentlich schon mehr diese Traditionen, ja, Deutsch, Französisch immer abwechseln. Aber Westfrankreich, da, nee, das ist richtig Weihnachten, ja, aber vorher nicht.
Und was esst ihr dann an Weihnachten? Halt Seafood?
Nee, also da Frosch. Ich bin richtig von so einem Gewinner. Vorher muss das sein, Jakobsmuschel, Frosch, also das ist Schnecke. Das
ich ist mag Froschschenkel.
Das ist geil.
Richtig traditional.
Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, so gerade Froschschenkel und Schnecke, also das Geilste ist die Kräuterbutter, oder? Also da wäre Schnecke die Konsistenz ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da kriegt man noch so diese erdigen Aromen, ne? Froschschenkel schmecken irgendwie so ein bisschen nach Chicken, finde ich.
Ja.
Aber
ja,
diese Kräuterbutter und dann das Baguette noch in die Butter ditchen, das ist schon immer sehr geil.
Auf jeden Fall, also die Beilage bei Froschschenkel. Ich habe meine letzten habe ich tatsächlich in Hongkong gegessen.
Ah, wirklich, ja?
Und da sage ich euch, da hat Frische nochmal eine andere Bedeutung. Da ist die Kellnerin gekommen, hat das serviert und hat gesagt, so, da sind jetzt die Schenkel frisch noch à la minute abgeschnitten worden. Ne? So ein bisschen gezuckt und dann ist es weitergegangen. War ein bisschen schwierig, aber war eines der absolut schönsten Restauranterlebnisse. Ich war ja im Frühjahr in Asien unterwegs und ja. Also was da abgeht.
Ja, okay. Das ist so krass. Ich war auch gerade in Tokio und das ist einfach was.
Also die Frische, was die haben.
Ist das so crazy, ja. Also generell auch so das. Ich finde das auch so krass, dass die da halt so Restaurants einfach nur mit 8 Plätzen haben einfach nur 8 Plätze und du bist da halt einfach dann so gefühlt manchmal einfach alleine. Wir waren einfach da manchmal zu zweit, wie so ein Private Dining Ding und du hast ja dann gefühlt den Koch direkt vor dir, der das Sushi oder Omakase macht, das war schon anders wie hier auf jeden Fall.
Ja, Japan steht auch ganz weit oben auf der Liste, muss ich sagen.
Auf die 1, sage ich nur.
Ja.
Aber so traditionsmäßig, weiß ich nicht, also eine Tradition auf jeden Fall, sich am 24. mit allen Homies treffen und die Lampen anmachen.
Ja, absolut, die Laternen und dann, also.
Da werden einige Helme weglackiert, denke ich mal.
Also was ich total gerne in der Adventszeit mache, ist KDW Champagnerbar. So gerade so die letzten Wochen davor. Ja, aber ich finde so gerade so die letzten Wochen im Jahr, das ist dann immer noch, man versucht alle nochmal zu sehen und was zu trinken. Und ich finde da oben im KDW sitzt man einfach so schön an der Bar und
ich gehe damit hin, wenn ich keinen sehen
will. Ja, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich treffe immer jemanden, auch wenn ich alleine hingehe. Aber ja, das ist, finde ich, hier in Berlin immer eine schöne Sache.
Ja, die Sechste ist, und gerade, wie du sagst, zur Vorweihnachtszeit. Ich meine, du kannst nirgendwo in Berlin so viel wirklich guten Champagner zu einem sehr, sehr fairen Preis
trinken. Kann man direkt auch noch ein bisschen wegshoppen.
Ja, und nebenbei geht man in die Käsetheke, holt sich dann nochmal ein Tellerchen, lässt sich's gut gehen und man kann
die Weihnachtsgeschenke
gleich sein, was haben wir vorher gehabt, Versace-Bademantel
kaufen. Die Goldies hatte auch gerade was Neues aufgemacht.
Ja, ich war schon da, es war gut. Die Sliders waren sehr geil. Ich muss sagen, die Chicken Wings, die haben Bertis angefochten. Bertis ist noch ein Ticken drüber. Die sind schon sehr, sehr gut, die Buffalo Wings, aber Bertis ist einfach nochmal so 5% besser. Aber ansonsten war es ziemlich geil.
So, der Nietzsche hat schon die nächste Flasche eingeschenkt und da springt was sehr Duftiges aus dem Glas. Sehr floral, sehr traubig. So grüne Aromen, Granny Smith, Limette.
Ich bin Jahre bei Sauvignon Blanc tatsächlich. Mm. Diese grüne Tomatenstiel ein bisschen.
Tomatenstiel?
Mhm. Cassis. Ja, ist auch ein wirklich Paradebeispiel für einen gut gemachten Sauvignon Blanc. Du hast komplett recht. Hat der Curly auch schöne Säure. Schön frisch, aber auch nicht zu Katzenpipi-mäßig, wie man es manchmal bekommt. Ne?
Sagen wir das auf Deutsch. Pipitscha. Katzenpipi.
Pipitscha.
Und woher meint ihr, kommt der so wieder?
Also die neue Welt schließe ich aus, weil es einfach ein bisschen harmonischer ist.
Ja, also ich würde tatsächlich in Deutschland bleiben damit. Mhm.
Ich würde sogar, also ich glaube auch, der Nietzsche will ein bisschen seine Heimat präsentieren. Ich würde sagen, wir sind in der Pfalz, weil die Pfalz auch schon gut bei der Produktion bei Sauvignon Blanc ist oder Rheinhessen. Das sind,
Aber bevor wir jetzt auflösen, wenn man jetzt sagt, wir haben diese 10-Euro-Weine, in meinem Kopf wäre es dann aber eigentlich eher was aus der neuen Welt, weil die Weine werden ja hier eigentlich billiger verkauft wie jetzt eine geile Sauvignon Blanc aus der Pfalz, oder? So gefühlt
ja, mäßig. Aber, okay, neue Welt Sauvignon Blanc, dann wegen in New Zealand zum Beispiel. Und du hast etwas viel mehr Fruchtbeton.
Ja, okay, stimmt, ja.
diese tropikalische Frucht. Du hast schon eine schöne Struktur und ein bisschen weicher. Du hast eine Harmonie im Glas. Und das für mich, deswegen sage ich auch Deutschland, weil sonst, okay, Frankreich, würde in der Loire sein zum Beispiel. Aber dein Loire, so mehr Sancerre oder Puy, für mehr so ein bisschen mehr die Mineralität und die Frucht spricht nicht so sehr. Also,
kann ich nur so unterstreichen. Mhm. Und man muss dazu sagen, wenn wir jetzt in dem Budget von 10 Euro natürlich neue Welt, gibt es richtig viel Billiges im Supermarkt. Für 3,50, 4 Euro. Aber das wird in riesen Containern, wird das nach Europa gebracht und dann in Europa bei Lohnabfüllern abgefüllt und dann kommt es ins billige Regal. Das wird bei unserem WG-Tisch tatsächlich nicht den Weg in den Kühlschrank finden. Das ist quasi, da geht die Flasche in Flammen auf.
Deswegen. Ich weiß ja nicht, was ich dabei habe.
Also sind wir richtig mit...
Wargag.
Nee, tatsächlich nicht. Total falsch. Wir trinken Riesling.
Wow, geil.
Riesling. Also.
Pfalz war vollkommen richtig. Wir sind bei Wargag in Bissertsheim. 21er Riesling Tertia, das ist so seine zweite Linie, er macht die Fundamentweine, das ist so der Einstieg. Tertia ist dann quasi die Linie drüber, macht dann Grauburgunder, macht auch ein Sauvignon und eben den Riesling. Ich finde das ziemlich cool und ich meine, ich dachte, ihr kennt mich ein bisschen, weil ich würde niemals ein Sauvignon Blanc mitbringen, es sei denn, es ist schweineteuer und wirklich lecker, aber ich bin kein Sauvignon-Trinker. Aber ich weiß, was ihr meint. Es geht sehr in die tropische Richtung. Es ist sehr saftig.
Und die Säure ist nicht so präsent. Es knallt dich nicht direkt im Gesicht.
Ich glaube, das liegt daran, dass...
21 die Reife, ne?
Genau, also 21 hat einmal ein bisschen Reife. Die Säure ist tatsächlich relativ hoch. Der hat fast 8 Gramm Säure. Aber mit 5,5 Gramm Zucker halt auch ein bisschen was dagegen hält. Ich finde, das ist ein ziemlich cooler Wein für 10,50 Euro, was es kostet. Und dass du die Pfalz direkt rausgerochen und geschmeckt hast, kann ich extrem gut verstehen. Ich finde, das ist so ein Herkunftswein. Ne? Da riecht und schmeckt man die Herkunft sehr gut. Wächst auf dem Kalkgestein und ich muss für den Thomas Pfaffmann einfach mal eine Lanze brechen, weil der macht unglaublich tolle Sachen in einem sehr gastronomischen Stil. Gerade viele Burgundersorten, die preislich einfach tipptopp sind.
Und wo hast du es gefunden? Warum hast du gekauft?
Das habe ich aus meinem Keller gezogen. In Berlin kriegst du es, glaube ich, in keinem Weinladen tatsächlich. Kannst aber ab Weingut bestellen oder beim Bremer Weinkolleg. Und ich arbeite daran, dass wir das hier ein bisschen weiter...
Ich finde auch tatsächlich gerade die Region Baden, Pfalz und Rheinhessen, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Qualitäten, zu wirklichen fairen Taler auch. Also ich will da jetzt nicht sagen, es ist einfacher zum Produzieren, aber da gibt es halt natürlich auch flachere Lagen, da wo man jetzt nicht zwingend irgendwo raufklettern muss auf irgendwelche steilen Terrassen. Und das kannst du natürlich auch einen anderen Preis dafür verlangen und du hast da einfach andere Mengen.
Ja, absolut. Ich meine trotzdem handgelesen, spontan vergoren, alles im Stahltank gemacht. Und ich meine, Wargig ist jetzt nicht unbedingt das Weingut, wo man hinrennt, wenn man einen Riesling haben möchte. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass man das ruhig mal machen kann.
Also der Curly, der hat schon aufs Boot gegriffen. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ich war ja schon mal bei Torreal Terroir und Adiletten und da hast du meine Marillenbrotstühlchen. Ich hole ganz kurz aus dem Kühlschrank ein bisschen was zum Naschen, ein bisschen Speck und Co.
Das hört sich sehr gut an.
Geil. Da können wir uns bei Taiwan und Hiletten auf jeden Fall was abschneiden davon. Jens, ich hoffe, du machst Notizen.
Curly, magst du vielleicht auch noch einen Schluck Champagner haben? Wir haben hier mit einer schönen Kollektion gestartet und die haben wir dir vorenthalten, weil wir das schon...
Was war denn der letzte Champagner, den ihr getrunken habt, der richtig geballert hat?
Oh, das habe ich mit dir, Curly, getrunken.
Ah, stimmt, oha.
Und ja, erzähl es war sich auch von Louis Roderer. Aber das
stimmt. Das war jetzt nicht mal geskriptet.
Das ist die Late Release und wir haben jetzt das Magnum, die 95er.
95, ja.
Und das war
echt krass.
Ja.
Das ist einfach eine Weltreise. Also
das
bringt dich woanders. Ja. Und das ist das zweite Mal, ich durfte es probieren. Ich habe es auch für meinen Geburtstag, für meinen 30. es geöffnet und das ist einfach eine...
Ja, ich fand es auch richtig gut. Und Magnum war auch... Genug für alle.
Sowieso. Das ist immer eine.
Vielleicht probieren wir in einer anderen Folge nochmal eine Late Release. Das gibt es jedes Jahr. Es gibt es mal mit Kristall, aktuelles Rosé im Verkauf. Und ich muss auch sagen, ich habe die 95 mal probiert. Da waren wir in der Champagne mit einer kleinen Gruppe Sommeliers. Und da ist mir auch das Hirn weggeflogen. Ne? Das war so geil.
Ja, das war echt richtig geil. Ich habe vorgestern La Grande Dame 2018 getrunken. Das war auch ziemlich geil, muss ich sagen.
Aber ist noch ein bisschen jung, oder?
Es ging, es war aber irgendwie, ich fand, es hatte trotzdem schon ziemlich reife Noten, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber wahrscheinlich kann man das natürlich auch noch gut liegen lassen. Ich bin da nur sehr schlecht drin, Sachen liegen zu lassen. Deshalb dachte ich, wir probieren mal diesen Jahrgang, aber ich glaube, es war okay. Es war jetzt noch keine Babymord.
Ja, das ist sagen. Schon, ja, fünf, ja.
Ja, das ist nämlich das Krasse. 2018 sind ja schon 8 Jahre, man, oder naja, fast. Man vergisst das. Ich vergesse das irgendwie immer. Ich denke mir so, ja, krass, 2018, ich war mega jung. Aber so jung ist es eigentlich gar nicht. Nee. Also, das fand ich auf jeden Fall gut. Und dann habe ich gehört, die hat die Methode Champenoise erfunden.
Das ist die
La Grande Dame von Veuve Clicquot.
Genau, also das ist die Veuve Clicquot Bonsardin. Und also das war damals auch die älteste Haus, das ist, wir kennen Veuve Clicquot, wir kennen Dom Pérignon, Ruinart, das war schon die ursprüngliche Kreise, wo sie haben quasi, sie haben immer Wein gemacht, ja, stille Weine, und dann kommt dieser Moment, wo zu lagern und so weiter, und ist dann zweite Fermentation produziert, ja, und das ist, und die Flaschen sind immer explodiert am Anfang, weil die Glas hat das nicht der Pressure gehalten, und dadurch haben sie angefangen, eher Sprudel zu machen. Und das ist schon seit ein paar Century her, also das ist schon eine lange Zeit. Und das ist einfach von dem Monument von Champagner. Das ist ohne Frage.
Die hatten auch so einen extra nice Verschluss irgendwie, das fand ich ganz witzig. Aber das habe ich letztens auch in einer Folge, die wir gemacht haben, gehört, dass die Flaschen früher immer erst explodiert sind, wenn ihr das ausprobiert habt. So 4 von 5 Flaschen sind explodiert irgendwie.
Ja, aber die Pressure, der Glas damals war nicht so stark wie heute. Das war noch andere, das war zu dünn. Voll. Und durch der Pressure dann, ja.
Dicker, du servierst ja hier eine richtige Hand auf.
Also um kurz zu erklären, was hier gerade passiert, der Matthias haut gerade richtig einen raus.
Genussvolle Menschen, die lieben essen.
Vielleicht magst du kurz erklären, was du hast, und währenddessen... Ihr habt ja alle schon mal Flaschen drin gespielt. Würde ich gerne mit euch ein kleines Spielchen spielen.
Geil.
Ja? Was haben wir denn hier auf dem Tisch, Matthias?
Also ich habe...
ich habe Blut abgenommen, ich bin clean.
ich habe den besten Speck mitgebracht, was man kaufen kann vom Thomabauer aus Oberösterreich, ein Bio-Speck.
Geil.
Vom Naked Pig, ist richtig gut.
Ich hoffe Naked.
Einmal ein bisschen fetter, einmal ein bisschen magerer. Dann haben wir französische Salzbutter für die Pauline aus der Bretagne. Dachte ich mir, die muss sich ein bisschen heimisch fühlen hier in ihrer WG. Steirischen Creme, ein bisschen Käse noch und selbstgemachte Quittenmarmelade. Ich habe gestern für euch eingekocht. Da kriegt auch noch jeder noch ein Glas mit. Ich hoffe, sie ist gut geworden. Schauen wir mal. So, wir haben Platz in der Mitte.
Sehr gut. Also ich werde jetzt hier ein kleines Flaschendrehen machen, und derjenige, auf den die Flasche zeigt, es gibt viel zu viel Negativität aktuell, finde ich, der darf einen Toast ausbringen, und zwar auf was Positives. Das kann persönlich sein, das kann was Öffentliches sein, Politik, was auch immer. Wobei, zu politisch wollen wir eigentlich nicht werden. Und ja, ich drehe einfach mal. Curly, du bleibst mal schön sitzen.
Du gibst das Bussi, oder wer gibt jetzt das Bussi?
Von Bussi habe ich nicht geredet. Ein Prost.
Ein Prost.
Okay. Also darfst du mir auch gerne einen Bussi geben, wenn du magst.
Ein Bisou.
Ein
Bisou.
Ein Bisou.
Okay. Ich darf? So, und die
Halleluja.
Flasche zeigt auf Pauline. Pauline, was hast du Positives zum Anstoßen?
Positives. Ich freue mich, mit euch zu sitzen und zu sein, und dass wir uns wieder treffen und quatschen. Und wir sind jetzt in Oktober, und Oktober ist meine deutsche Geburtstag. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in Deutschland.
Oha.
Ja, es ist schon, ja, schon
das lange ist Zeit. Ein sehr guter Grund zum Trost.
Und davon kennen wir uns mit Matthias schon 7 Jahre.
Oui.
Curly 4. Und Nitya auch 6 Jahre mindestens, würde ich sagen.
Ich glaube auch.
Das ist schon lange Zeit.
Ja. Das ist echt lange, krass.
Ja.
8 Jahre.
8 Jahre.
Aber bist du direkt nach Berlin gekommen, oder?
Ja. Ich war vorher ich habe meine Schule abgeschlossen in Deutschland, in Frankreich, Gastronomie. Dann bin ich in Irland gegangen, um Englisch zu lernen. Und dann in Deutschland, um mein Deutsch zu verbessern lernen. Ich habe gesagt, ich war 1 Jahr in Berlin, dann fliege ich wieder weg, irgendwo anders in der Welt. Aber ich bin immer noch da, irgendwie.
Zieht dich immer wieder zurück.
Und wir sind auch sehr froh, dass du hier bist, liebe Pauline. Man muss dazu sagen, sie hat auch einen kleinen Abstecher gehabt in die Pfalz. Mhm. Da haben wir dich sehr vermisst, aber du hast Gott sei Dank den Ruf der Großstadt wieder gehört. Und Schön, dass du da bist, Pauline. Ja,
danke dir.
Auf jeden Fall. Pauline hat mir und meiner Freundin, die auch Französisch ist, aber das nicht wusste, erklärt, woher
Paris-Brest.
Das der Paris-Brest. Und das war krass. Das war wie so, hä, woher kommt es? Und Pauline so, ich weiß es natürlich, ein wandelndes Lexikon. Das war auf jeden Fall geil. Geile Story.
Du, Carly, ich habe vorher gesehen, du hast auch eine Flasche mit in der Hand gehabt. Dürfen wir die aufmachen?
Klar. Ist die da? Mein Assistent Lenny hat die irgendwo für mich.
So, ich räume mal die Flasche Röderer weg, mit der wir hier das Flaschendrehen gemacht haben. War früher in meinen WGs tatsächlich nicht so, dass wir da so hochwertige Sachen getrunken haben, aber heute macht es richtig Spaß, finde ich.
Ja, wir sind älter geworden, weißt du, wir genießen jetzt mit den Eltern.
Was war denn so das Asozialste, was ihr getrunken habt in WGs?
Rotkäppchen.
Rotkäppchen.
Wir haben früher Clara, kennst du Clara, den Schnaps, ne?
Ja.
Mit Rhabarbersaft und Vanillezucker gemischt.
Mit Vanillezucker, Digga.
Ja, Digga, das...
Das ist krass.
Das war krass, ja. Ganz kurz, welche ist denn jetzt deine Flasche?
Die mit der Kaps, nee, das ist...
Das.
Genau.
Nee, das ist meine.
Okay, dann haben wir Curlys Flasche.
Ah, da hinten steht es, sehr gut.
Dann. Ich glaube, das Assoziation, was wir gemacht haben, ist Bongrauchen mit rotem Jelzin-Wodka als Bongwasser.
Boah, Jesus fucking Christ.
Dann hat man gleichzeitig verdampft zu der Alkohol noch beim Rauchen. Das war auf jeden Fall krass.
Okay. Ich habe nicht alles verstanden, ist nicht schlimm, oder?
Also, nee. Wasser, Bongrauchen, Wasserpfeifen.
Ja, ja.
Und als Wasser in der Bong, aber roten Wodka reingemacht. Und ach, wenn du dann... Ja, weil wir kein Wasser haben.
Ja, da muss ich sagen, zu WG-Zeiten früher hat man auch schon wirklich viel gekifft. Mittlerweile funktioniert das nicht. Ich finde, man wird wahnsinnig dumm davon. Also ich werde wahnsinnig dumm davon. Ich
dann lieber die letzten Gehirnzellen, was man noch hat, wegtrinken.
Achso, ich darf mir auch noch einen schenken.
Wo war denn eure letzte Weinreise?
Sardinien. Gar nicht so lange her, vor 3 Wochen. Das war
und du warst bei Ajolas.
Phänomenal gut. Ja. Oh, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben,
das ist schön dort.
Ja, genau, Ajolas besucht, war eine super witzige Gruppe. Hatten, das war Ende, was haben wir denn jetzt gerade, Oktober, dann war das Anfang Oktober, glaube ich, also 3 Wochen bis Ende September, ist ja wurscht. Und 35 Grad, strahlender Sonnenschein. Tatsächlich an dem Tag, an dem wir dann mit dem Boot rausfahren sollten, war eine Bootstour geplant mit Aperitif in der Bucht. Hat es dann geregnet. Wir sind dann in eine kleine Beachbar gegangen und sind trotzdem schwimmen gegangen bei Regen und Wind. Aber das kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Ajolas und auch Sardinien, phänomenal.
Die haben die schönsten Strände Europas, finde ich. Also diese Sandstrände Ansage. Ist unfassbar. Ja. Ich finde, wir müssen da einmal eine Aufnahme machen, oder? Wir machen
würde sich anbieten.
Wie geht to go?
Also ich finde, jede Reise, die ich mache, ist eine Weinreise gefühlt. Aber also dann wäre die letzte Tokio. Aber im Sommer war ich in Korsika und da habe ich auf jeden Fall viele Weine kennengelernt, die ich davor noch nicht kannte und auch Winzer besucht. Das war ziemlich interessant. Und vor allem war das auch geil, weil da haben wir so Wein eingekauft in so einem Großmarkt und dann war halt einfach, du kommst so rein und dann einfach überall Champagner-mäßig und die Preise waren halt so über crazy.
Die Supermarkt in Frankreich, da kannst du natürlich Wein kaufen. Du hast immer.
Nee, das war kein Supermarkt. Das war so ein Großhandel, wie so ein Metro, aber okay. Konntest da irgendwie auch normal hin, in quasi gleich alles ein bisschen anders gefühlt. Auf jeden Fall konntest du da einfach, soweit das Auge sieht, war von Bollinger, Röderer, also eigentlich alles, was man sich so wünscht, aber auch Sachen, die so ein bisschen, die man das nicht überall so findet, deshalb war das auf jeden Fall ein Schlaraffenland dort.
Was haben wir?
Ja, ich war in Portugal am Anfang Oktober. Wir waren eingeladen bei Lukas Negele von Nieport und Freunde zu Nieport. Und Porto, die Duro-Tal und sehr jetzt schön. Ist Anfang Oktober die Erbsfarben. Es ist einfach unglaublich. Und ich bin dann auch von Dirk Nieport selbst eingeladen. Also der erste Abend waren wir bei ihm. Und es ist unglaublich, diese Mann, alles seine Kenntnisse, was er teilt mit dir und so weiter. Die Weine, die Portwein, der hat geöffnet. 1889. der Jahrgang. Das, wow. Wir probieren das blind und nie im Leben kannst du einschätzen, dass das so alt ist. Das ist, das war wunderschön. Das empfehle ich einfach, die Dorotan einfach für die Scenery, für die Weinberge, die Terrasse und so weiter.
Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, die schönste Weinreise hatte ich in meines Lebens auch im Dorotal. Das ist einfach unfassbar, diese Landschaft, diese krassen Terrassen, das ist echt irre. Ja, aber warum ich jetzt auf die Frage komme, ist das, was uns der Curly ins Glas geschenkt hat. Das erinnert mich an meine letzte Weinreise. Ich war im Kammtal unterwegs, zu Hause in Österreich. Und es ist halt so ein sehr kühler Stil, den was es im Kammtal oft gibt. Ich finde ja, wenn man Österreich nimmt, die Regionen, die sind schon sehr unterschiedlich. Und Kammtal macht die kühleren, schlankeren, filigraneren Weine, wie ich finde. Und,
kannst du ein Video mal scheinbar abschneiden. Oha.
Ja gut, dann kann man eigentlich auch. So, wir sind auflösen, in Kammtal, ne? Also, ja. Wenn du hier schon so Laudatien
ja, okay, schwingst. Gut, dann also, ins Schwarze getroffen.
Ja, tatsächlich. Was haben wir denn?
Ja, aber die Jurcic Ried Heiligenstein 2022.
Reichling. Ja, cool. Geil. Ja, also da bist du auf jeden Fall nicht mehr bei den 10 Euro.
Wir sind ja auch schon beim zweiten Flight, habe ich mir sagen
lassen. Ja, also das, also man muss dazu sagen, das war jetzt echt tricky zum Kosten auch, weil es ein bisschen wärmer war, was ja grundsätzlich gut ist, ne? Und der Ried Heiligenstein ist wirklich eigentlich die bekannteste Rieslinglage in Österreich, weil da tatsächlich auch ein bisschen schiefer rotliegendes, wie man es in Deutschland auch manchmal durchkommt. Und das ist zwar Kindsmord, was wir jetzt gemacht haben, 2022 noch viel zu jung. Das hätte noch auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, aber man merkt schon, da ist Potenzial dahinter. Das ist schon krass.
Ich was kostet
diese,
sowas?
Diese Würze auf jeden Fall mega.
Boah, Heiligenstein ist, kriegst du eigentlich nicht unter 30 Euro.
Okay.
Und wenn du die feinen Parzellen von den ein oder anderen Winzer hast, da bist du leicht und locker bei 70, 80 Euro.
Ich habe nichts Billigeres gefunden, Leute.
Das ist voll okay. Das ist voll okay.
Sehr gut.
Ja, aber ich finde die Würze davon irgendwie voll.
Es ist ziemlich cool.
Also, und ich finde, es ist irgendwie, österreichischer Riesling ist oft schon logischerweise anders wie Deutschland. Das finde ich irgendwie manchmal interessant.
Inwiefern anders?
Ja, ich finde oft, es hat irgendwie so ein bisschen mehr, ja, ich weiß nicht, Würze oder so.
Also ich kann das komplett unterstreichen, Curly.
Ich weiß nicht, weil es halt ein bisschen kälter dort, ich weiß nicht, so erkläre ich es mir, aber ich kann es nicht genau erklären.
Du hast, also die Rieslinge in Österreich sind niemals so krass fruchtbetont und leichtfüßig wie in Deutschland. Also ich bin ja ein Riesen. Ich bin ein riesen Riesling-Fan aus Deutschland. Ich habe jahrelang, österreichische Rieslinge nicht mehr angeguckt, wirklich. Weil es ist einfach, ich finde, du kriegst halt für das Geld, was du in einem österreichischen Riesling ausgibst oder in einem deutschen Riesling, kriegst du in einem deutschen Riesling wesentlich mehr. Ja. Erst jetzt fange ich wieder an, so ein bisschen die österreichischen Rieslinge für mich zu entdecken, witzigerweise. Also ich will da jetzt kein Bashing machen, das ist komplett persönlicher Geschmack, aber ich finde, dass man da einfach, das ist Königsklasse, was die Deutschen machen im Riesling-Bereich und gerade im trinkfähigen Budget. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel einen Ried Heiligenstein hernimmt, das ist schon Weltklasse, gereift zu trinken. Das war eben auch das Schöne im Kammtal. Wir haben da ganz viel Reifes aus Magnums trinken können. An dieser Stelle auch eine große Empfehlung, wenn ihr dort seid. Heurigenhof Brünnelmeier hat nichts mit den Heurigen zu tun. Es ist wirklich ein tolles Restaurant, was die da machen. Ich habe gehört, der Küchenchef hat einen Stern in der Provence erkocht, war auch frankophil angehaucht, der Restaurantbesuch. Ein super herzlicher Service. Also das haben wir nirgendwo anders auf der Reise so erlebt wie dort. Also so ein herzliches Willkommen heißen. Und es hat schon beim Telefonat angefangen. Am zweiten Abend waren wir in einem anderen Restaurant, was nicht so toll war. Da sind wir noch 15 Minuten raus, haben angerufen und die haben gesagt, und selbst wenn wir voll wären, für euch wird man noch einen Tisch irgendwo rausstellen. Und das fand ich so geil. Also das hat mich richtig abgeholt, ne? Gerade im Servicebereich. Pauline, du warst so freundlich und hast die nächste Flasche aufgemacht.
Ja.
Dann schenken wir mal ein.
Schenke rein.
Warte, ich muss erstmal den Öl in den Topf reichen.
So, Ninja, du hast recht gehabt. Jetzt dieser Topf, der was in der Mitte vom Tisch steht, wo du vorher gesagt hast, das kann genauso gut ein Nachttopf sein, jetzt wo der ganze Weißwein drinnen ist.
Schaut aus wie ein solider
Schaut ein bisschen grauslich aus, ja.
Aber es ist irgendwie geil, weißt du, es ist schon hat einen
Charme, ja. Wir sind auch ganz nah am Berghain dran.
Wir sind, ja, da, absolut. Friedrichshain lässt grüßen.
Ja, genau.
Okay, der Matthias hat jetzt seinen Wein eingeschenkt. Wir trinken wieder blind. Wir sind jetzt im nächsten Flight. Jetzt entfernen wir uns von den 10 Euro und gehen in die Kategorie, die uns bewegt, wo wir Bock drauf haben, was wir gerne zeigen wollen. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier schmeckt.
Tatsächlich tut es mir den Gefallen und darf es ein bisschen anwärmen. Der ist ein bisschen zu kalt, den haben wir frisch. Also das, was beim Curly vielleicht ein bisschen zu warm war. War jetzt ein bisschen zu kalt, das müssen wir bei der nächsten Runde ein bisschen besser machen mit der Temperatur.
Sorry, Pauline, vielleicht magst du mal kurz erklären, was das mit den Temperaturen auf sich hat beim Verkosten, weil gerade eben der Riesling war ein bisschen zu warm, jetzt immer ein bisschen zu kalt.
Also bei der Temperatur zum Beispiel, bei einem Wein, wenn es zu kalt ist, dann die aromatisch, also die Sensorik, was unsere Nase, die Molekül quasi, das unsere Nase kann kaptieren, keine Ahnung, riechen, machen sich zu, so. Weniger warm, mehr kühlt ist es, weniger wir riechen. Genauso die Gegenteil, mehr warm ist es, dann weniger riechen wir. Und dann vielleicht, wenn es zu warm ist, verlieren wir auch ein paar feine aromatisch oder aromatisch in der Nase. Genau wie wenn es zu kühl ist, kommen nicht die ganze Palette in die Nase rein. Deswegen, es gibt immer mit Wein im Sommer und so weiter, mit Eis. Natürlich, es ist kein Problem, ja. Aber einen Wein bei 2 Grad zu trinken, macht am Ende keinen Sinn, weil dann können wir nicht genießen. Es zeigt nicht die ganze Qualität.
Absolut.
Habt ihr schon mal Eiswürfel in einem Rosé gemacht?
Ja.
Ja. Ja. Pulit nicht.
Nicht ein Schwein.
Sie guckt geschockt.
Nee, nicht geschockt. Ich verstehe die Leute, die möchten es machen. Ich will es nicht unbedingt machen. Kelly, sei froh, jetzt, ich kenne Matthias seit ein paar Jahren und natürlich Willi und Shelly, wenn ich bin in Freundschaft und irgendwie bekomme ich immer eine Spritze angeschenkt, ja, ich kann einen trinken jetzt, ja, ich bin schon dabei, das mir zu ja, beibringen.
Die Metamorphose hat gestartet.
Aber das sagt nicht die Franzosen, wie in Deutschland, die trinkt, oder in Österreich, ja. Wasser mit Wein, ja, sie, dann Marie-Antoinette, weil so kommt weg.
Also ja, sie war ja Österreicherin, ja, die kleine Maus. Genau.
Ich meine, ich finde, Wein soll man so trinken, wie es Spaß macht. Und genau. Wenn man jetzt in den günstigen Rosé im Sommer, der sowieso nach nichts schmeckt, was Eiswürfel reinpackt, dann ist das auch vollkommen okay. Wenn wir jetzt hier in den Heiligenstein oder in, weiß nicht, großes Gewächs von Wittmann oder was auch immer, wenn man da Eiswürfel reinmacht, das ist dann schon wieder Vergewaltigung und das macht man einfach
nicht. Ich habe mit Marc Forster einen Song geschrieben, der heißt Cola in den Petrus.
Aber warte, es gibt eine Expression auf Deutsch dafür, oder? Wenn du trinkst Wein mit Cola?
Kalte Muschi.
Korea.
Kalte Muschi.
Kalte Muschi. Also was ist kalte Muschi? Eine Muschi?
Rotwein und Cola.
Ja, aber was?
Ich hatte auch, meine Band war auch mal gesponsert von kalte Muschi tatsächlich, von der Marke, die gibt es nicht mehr. Da hatten wir immer Rotweinschorle im Bandbus. Aber man sagt doch auch Korea, oder nicht?
Ich glaube, da gibt es einige Begriffe. Aber ja, eigentlich so, was ich so kenne, kalte Muschi.
Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der internationale Begriff.
Ja, kannst mal versuchen, in den USA eine Cold Pussy zu bestellen.
Vielleicht zu der Temperaturgeschichte nochmal, wenn ihr zu Hause das Problem habt, dass der Wein einfach zu kalt ist, dann könnt ihr genau den Move machen, wie man das aus den Hollywood-Filmen kennt, wenn die Desperate Housewife zu Hause ist, sich den Liter Chardonnay einkippt und dann mit der Hand richtig schön aufs Glas zu greifen und in der Handfläche zu schwenken, dann kann man das ein bisschen anwärmen und dann kommt die Aromatik besser zur Geltung und man hat ein bisschen Desperate Housewives Feeling.
Das ist sehr...
Es schmeckt mir sehr gut, ja. Das ist ziemlich stark.
Es ist schon aber ein bisschen tricky und tut mir leid, ich habe die Cups, weil ich habe die Flasche aufgemacht, ich habe die Cups
no!
gesehen. So, ich weiß mindestens sehr grob Herkunft, aber ich finde es tricky, weil...
Also in der Nase finde ich es unglaublich spannend, das bringt schon was Frisches mit, aber auch irgendwie so was, bisschen was Speckiges.
Du hast auch diese Holz, die Note in der Abgang.
Was für Note?
Holz.
Also, das Thema ist ja Weihnachten. Und ich dachte mir, Weihnachten macht man ja nichts Alltägliches auf, sondern immer was Besonderes, das, was vielleicht ein bisschen rarer ist. Deswegen, Pauline, du hast komplett recht. Es ist schon tricky, was ich da mitgebracht habe. Es ist etwas, was man selten findet, aus einer Region, was weltberühmt ist.
Ich bin bei Bordeaux Weiß tatsächlich.
Bordeaux Weiß, wie kommst du auf diese Geschichte?
Weil, okay, ich will nicht lügen, ich habe die Cups gesehen, die Obercups gesehen und unsere glückliche Marianne aus Frankreich Symbole und die Flaschenform hilft auch, ja. Aber das ist, genau, vorher, wir waren meine Flasche auch in der Rhone ist immer etwas breiteres. Mhm. Ich bin nicht in Burgund, ja, wir kennen auch die Flaschenform vielleicht, aber das ist etwas zu ein bisschen mehr kantiger, mhm. ein bisschen kühler, kantiger. Mhm. Und Bordeaux Weiß ist etwas sehr bekannter Region, wie du sagst, und dann auch etwas weiß. Wir können die Sauternes, diese Süßweine, aber nicht unbedingt die weiße trocknen.
Mhm. Geht da nicht d'accord damit?
Ich meine, ja, würde ich so unterschreiben. Ich würde es auch in die ähnliche Richtung packen. Es hat auch was Aromatisches, aber es ist, glaube ich, noch relativ jung. Mhm. Nicht älter als 5 Jahre, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich glaube, das könnte man noch ziemlich lange liegen lassen und dann wird eigentlich so der Kern des Weines rauskommen. Ich finde, man kriegt jetzt schon sowas ganz fein weiß-schokoladiges raus in der Nase, was mir unglaublich gut gefällt. Mhm. Und ich glaube, das wird mit der fortschreitendem Alter einfach nochmal katapultiert. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen Babywort, was wir hier machen.
Absolut. Ich habe keine Ahnung, was.
Also komplett recht, Pauline und Nitya. Chapeau an dieser Stelle. Ich
das wir haben gerade versucht einzuschlagen und das
war wirklich Einschlag der Einschlagen.
Der Mühe war da.
Also, ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Hommage an die Pauline jetzt. Ich gehe wirklich gerne ins Grill Royal, weil die einfach die schönste Weinkarte in Berlin haben. Und da kann man gut gereifte weiße Bordeaux trinken und ich liebe die Aromatik. Weißer Bordeaux ist meistens Semi-Sauvignon, das heißt eigentlich zwei aromatische Rebsorten. Man hat eine tolle Säure, aber man wird halt Weißwein nicht direkt in den Bordeaux stecken. Und das war meine vorletzte Weinreise. Da war ich in Bordeaux das erste Mal und das war wirklich so once in a lifetime. Also unfassbar. Und da waren wir auf Château du Tertre und da hat es am Anfang 2, 3 gereifte weiße Bordeaux gegeben. Und dann musste ich mir leider Gottes eine Palette bestellen.
Ja, geil.
Weißt du, das ist immer, wenn ich habe studiert, also ich habe Gastronomie studiert in Frankreich und natürlich Studentenparty, was machen wir vor der Party, Dinner und so weiter? Wir gehen erstmal in den Supermarkt, kaufen wir Wein. Und das ist natürlich nicht so bekannt in Deutschland, Bordeaux Weiß zu trinken, aber das ist etwas Klassiker quasi bei uns und ich bin ja quasi Student groß geworden mit Bordeaux Weiß.
Ja, ich finde es ziemlich geil.
Genau. Gut.
Hat auch so eine Kräutrigkeit in der Nase.
Ja, und jetzt, wo es wärmer wird, ist einfach der Körper, das ist sowas Tolles.
Ich habe zum ersten Mal jetzt im Flieger getrunken, weißen Bordeaux.
Aus dem Plastikbecher?
Nee. Tatsächlich nicht. Air France hatte Gläser. Aber es war nicht so geil, muss ich sagen.
genau, preislich sind wir da bei 30 Euro. Das heißt, wir sind da in einem Level, wo man sagt, okay, das ist jetzt voll okay und für Bordeaux noch wirklich leistbar. Weil da gibt es manche Weingüter, da wo du noch echt tief, tief in die Tasche greifen musst. Und tut euch einen Gefallen, kauft euch einfach eine Kiste, vergesst es im Keller für 5, 6 Jahre. Und dann könnt ihr echt zu Feiertagen, Heiligabend einen schönen Bordeaux aufmachen, aber nicht rot, sondern weiß.
Sehr cool.
Und dann hat man genau das Richtige für Pateaucourt oder was auch immer.
Oh ja,
bei euch in Frankreich am Heiligabend.
Hey, Paté, wir haben die Paté. Könnt ihr mitprobieren.
Geil. Ach, du bist so kräftig, Pauline.
Jetzt ist die Frage, Pauline, machen wir deinen oder meinen als nächstes?
Struktur bei dir oder easy peasy?
Schon Struktur.
Dann vielleicht meine.
Okay. Ja, schön, der Bordeaux Blanc. Also man liest es immer mal wieder. Ich habe es auch ab und zu mal getrunken, aber wirklich, wirklich häufig nicht. Und ich finde das tatsächlich hier ziemlich geil. Kann man das bei dir in der Hafenküche trinken, Matthias?
Ja.
Geil. Was hast du das auf der Karte stehen?
Ich habe es noch nicht auf der Karte stehen.
Ja.
Na, also bei mir ist es so, also ich habe eine Weinkarte, die ist circa 150 Positionen groß. Und es gibt halt immer wieder Weine, die was ich zurückhalte, die was dann rauskommen, wenn ich im Gespräch mit den Gästen bin.
Was muss man für Codewörter sagen, dass man die extra Liste kriegt?
Nee, gar kein Codewort, aber es ist ja, also gewisse Weine kannst du nicht auf die Karte nehmen, weil wenn es jetzt ein Otto, also ein normaler Kellner aufmacht und serviert, manchmal zu krass ist für den Gast. Der muss der einfach abgeholt werden. Und sowas zum Beispiel wie ein weißer Bordeaux ist ja etwas, das, was man nicht direkt bestellt, wenn man es auf der Karte sieht, sondern da braucht es eigentlich eine Empfehlung dazu. Und das ist auch so bei mir ein bisschen die Philosophie im Restaurant, dass ich halt immer Spannendes im Petto habe. Gerade wenn die Leute kommen und was Besonderes wollen oder wenn Gastros da sind, am Sonntag zum Schnitzelessen, nicht immer der klassische grüne Veltliner, dann stellst du zum Beispiel den weißen Bordeaux hin und dann sind sie einmal kurz paff. Und deswegen ist so, also ich habe gut 30% der Weinkarte ist bei mir nicht auf der Karte, sondern es kommt einfach mit den Gesprächen am Tisch.
Ich habe mir auch noch was überlegt für euch, ein Spiel.
Okay.
Ich übernehme eure WG einfach. Keine
Also wir haben ein Zimmer frei, aber...
Echt?
Ja.
Ja.
Aber habt ihr Geschirrspüler auch?
Du hast, pass auf, du hast 2 Minuten für einen richtig geilen Pitch. Okay. Warum wir dich hier einziehen lassen sollten.
Ach so, warum ich hier einziehen sollte. Okay, jetzt kommt erst mal ein Pitch, dann kommt das Game. Ich habe immer kalten Kabi im Kühlschrank auf jeden Fall. Ich habe immer Weed. Ich habe eine laute Musikanlage. Ist ja auch schon mal von Vorteil oder von Nachteil.
Die eine oder andere Party.
Ich habe eine PlayStation 4 mit der Sony Game Abo, das heißt, sie können alle Games streamen, die es gibt. Ich habe gefühlt alle Abos von Netflix bis alle Streamingdienste der Welt, die kann ich auch anbieten. Ich bin ein guter Zuhörer.
Das ist richtig.
Ich koche auch gerne, meistens nicht so viele verschiedene Menüs, aber ihr wisst ja, gute Restaurants haben keine große Karte. Von dem her. Ich habe einen geilen kleinen Hund. Ich meine, ja, ich hoffe, ihr meldet Hund? Euch nächste Woche. Luigi heißt
er. Luigi, ja. Ich habe den mal auf Instagram gesehen, glaube ich.
Ja, der ist ja viel unterwegs im Internet.
Also ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, aber wir müssen uns da auf jeden Fall nochmal beratschlagen. Wir haben ja auch noch ein paar Bewerber.
Ja, das mit der Musik, das ist...
Matthias mag gerne seine Ruhe.
Ja, manchmal mag ich es auch gerne ein bisschen lauter, aber da gehe ich noch in den Club, ne?
Ich kann ja Kopfhörer benutzen.
Geil. So, erzähl mal, was hast du dir für ein Spiel überlegt?
Also ich habe 3 Gerichte und ich würde gerne von euch wissen, was ich dazu trinke.
Okay.
Und wir sind ja hier im Weihnachtsmodus, habe ich mir sagen lassen. Und als Vorspeise würde ich sowas machen wie... Das mache ich manchmal ganz gerne. So überbackenes Baguette, also Baguette überbacken mit Ziegenkäse, Rosmarin und Honig.
Kali, wenn du machst sowas in der WG, ich adoptiere dich.
Genau, sowas mache ich dann in der WG nämlich. Und dann in den Ofen und dann schön zerlaufen als ersten Gang, als kleines Häppchen. Was würde man denn dazu servieren?
Also ich fange an, da fällt mir direkt Sauvignon Blanc ein wieder. Zinkkäse und Sauvignon Blanc passt immer. Mhm. Da ein bisschen was mit Säure reinschießen. Honig ist zwar ein bisschen süßer, aber mit der Säure ist das eine coole Kombi und ist ein schöner Start. Champagner geht natürlich auch immer, aber in dem Fall, genau.
Sauvignon Blanc, was gibt's? Okay, jetzt das nächste Gericht geht dann an Pauline, der Hauptgang. Mhm. Also ich war ja gerade in Japan und dann waren wir auch eine Nacht in Shanghai, weil meine Freundin da ein Meeting hatte und da wollten wir eigentlich essen gehen bei Stefan Stiller. Der hatte da aber das Restaurant hatte zu, da haben wir uns aber einfach privat mit dem getroffen und der ist mit uns in so einen geilen Entenladen gegangen, wo meine beste Peking-Ente in Shanghai zwar, aber immerhin in China gegessen habe. Und Ente ist ja Weihnachten auch in Deutschland so ein Ding. Ist zwar vielleicht nicht Peking-Style, aber stellt euch vor, ihr habt viele chinesische Freunde und ihr macht eine Peking-Ente an Weihnachten. Was würde es denn dazu geben?
Also Ente, ja, okay, ich bin richtig Patriot anscheinend, aber Frankreich, das ist Ente, das ist die Südwestregion zum Beispiel und du hast auch diese Malbec-Geschichte gehen und das kannst du auch dazu gerne mittrinken, weil du hast die Malbec, du hast diese Frucht, Peking-Ente ist ein bisschen mit die Kruste und so weiter, crispy, du hast diese nicht süße, aber diese ja, leichte ja, Süße dabei. Dann das Hauptort mit der Frucht, du hast auch mit der Ente, das ist eine ist, ja, Ente ist schon, nämlich schon stärker als Chicken hier. Und dabei auch mit den Tannin und mit der Struktur, mit der Power von Malbec. Da würde ich, ja.
Okay, Malbec, let's go.
Ja.
Eingeloggt.
Etwas anderes. Malbec ist auch etwas nicht von jedem Tag.
Ja, das stimmt. Genau, die pickige Ente an Weihnachten, das passt perfekt. Und Nitya, was gibt's zum Apfelstrudel mit Vanilleeis?
eine schöne Spätlese.
Oh, okay. Bisschen
Spätlese.
Oh, ja, ein
bisschen gereift. Am besten so 10, 15 Jahre alt, sodass sich schön dann die Tertiäraromen ausbilden. Ja.
Perfekt, dann würde ich sagen, wir haben unser Weihnachts Wine.
Du sagst Bescheid.
Pairing zusammen.
Geil. Mach mal einen Termin aus, wir sind da.
Apfelstrudel ist
mein
Turn.
Geil.
Oh, das klingt doch nach einem geilen Menü.
Ja, auf jeden Fall.
Das mir reingehen.
Wir haben den nächsten Wein eingeschenkt von der lieben Pauline. Natürlich wieder blind. Wir sind auf Rot. Haben die Gläser auch gewechselt. Wir sind ein bisschen breiter geworden. Und ich finde, es riecht hervorragend. Also,
ich kenne sehr gut der Weingüter. Das ist eine hervorragende Weingüter. Winzer, pardon. Ich war heute bei Vincent, der Laden an der Köpenicker Straße. Und ich habe schon gesagt, okay, ich bin im Budget übrigens, ja. Budget hat mich schon evoluiert, aber ich bin bei noch nicht 15 Euro.
Aber jetzt müssen wir erstmal raten, was es ist,
ja,
bevor du zu viel erklärst.
Aber genau, das war mein Deal. Ich habe auch gesagt, ey, Jungs, ich brauche so und so Budget. Was könnt ihr mir empfehlen? Und genau, dann zeig mir diese Weinflasche. Und ich dachte mir, okay, das nehme ich auf jeden Fall.
Also ich habe reingerochen und mein allererster Gedanke war Gamay. So von dieser Rotfleischigkeit und schon fruchtbetont, dann so ein bisschen dunkel auch von der Aromatik.
Ein bisschen was Wildes.
Hat auch Säure. Mhm. Pinot könnte es auch sein, eventuell. Aber so Gamay wäre so mein erstes Go-To.
Man muss dazu sagen, wir trinken das Ganze aus einem sehr breiten Burgunderglas. Und da kommt die Aromatik natürlich anders zur Geltung, als wie wenn man jetzt ein schmaleres Glas hätte. Aber es hat so ein bisschen was Wildes, absolut Gamay. Mhm. Habe ich tatsächlich nicht so im Kopf gehabt. Also ich bin auf jeden Fall im Südfrankreich, weil es eine doch intensive Würzaromatik hat.
Kräutrigkeit, Würze. Was ist denn so was Languedoc-mäßiges? Mhm.
Absolut, so ein bisschen Syrah, Grenache, ja. Mourvèdre, ja. Eine schöne Blend.
Die Nase ist schon so voll fruchtig, ja. Auch irgendwie, finde ich.
Und Südfrankreich ist natürlich... Die Herausforderung, was man da hat, ist, dass da immer geblendet wird eigentlich und dass du da, gerade wenn du noch Rebsorten gehst, gar nicht so in die Rebsorten reintauchen kannst, sondern geht es wirklich
eher um den Boden. Aber geht es nach Rebsorten oder halt so nach Memory-mäßig?
Es kommt darauf an, das erste Land, also bei mir ist so, ich gehe immer, okay, das könnte das Land sein, das heißt, dann spreche ich von reinsortig oder eben Cuvée, ne? Und bei Rotwein ist es ganz oft der Fall, dass es eben eine Cuvée ist, weil da im deutschsprachigen Raum, wo viel reinsortig gemacht wird, Blaufränkisch, Zweigel, Pinot und so weiter. Ne.
Gibt es eigentlich sowas Wildes, dass es Wein gibt mit Trauben aus zwei Ländern?
Boah.
Ja?
Ja?
Guck mal, wenn du bist in der Pfalz, bei Friedrich Becker zum Beispiel. Bei
Pfalz und ja, okay. Baden und Württemberg.
Ja, aber am Ende die Lage St. Paul, du hast das bei die Weingut Jule zum Beispiel oder Friedrich Becker. Die Weingüter ist quasi in Deutschland, der Weingut selbst ist in Deutschland, aber die Rebsorte, die Vineyard sind in Frankreich teilweise.
Ah ja, stimmt, das haben wir auch bei Themen, ist das teilweise, oder Anne, bei Weingut Groß war das, glaube ich, auch so, dass die teilweise die Trauben über die Grenze fahren.
Ja, das ist auch im Friaul ganz viel, dass du so gerade, also sobald du halt, die holen sich die Trauben aus Slowenien und das sind unbekannt, sag ich mal, strecken ihre Mengen. Darf man auch dort eigentlich nicht. Frankreich-Deutschland-Grenze, da ist es tatsächlich aktuell erlaubt. Die Franzosen wollten es verbieten gerade.
Die Lage draufschreiben. Also
ja, genau. Es ist, gibt's, aber so, dass jetzt, keine Ahnung, Spanisch mit Italien küvettiert wird, eigentlich nicht. Das sind, wenn, dann sind das so Grenzgänger, wo es halt einfach das gleiche Terroir, bloß halt die geografische Grenze.
Also das, was es schon mal gegeben hat, das war dieses Wurzelwerk. Das ist so eine Geschichte zwischen drei Winzern, Deutschland, Österreich, die was ihre Trauben zum Beispiel vom Heiligenstein zu den anderen Kellern gebracht haben und dort vinifiziert haben. Und dann haben die drei Winzer aus der Lage Heiligenstein den Riesling vinifiziert. Und jeder Riesling schmeckt halt krass anders. Also weil der Winzer natürlich auch eine Handschrift mitgibt. Und das gehört auch zum Thema Terroir. Also wenn wir vom Terroir reden, ist es nicht nur der Boden und die Herkunft, sondern natürlich auch der Winzer, der was da mitgeht. Aber wir sind jetzt beim Rotwein wieder. Ich lehne mich ganz weit raus. Ich sage, es ist Provence-Rot. Es kommt aus Bandol und ist eine klassische Cuvée mit Mourvèdre, mit Grenache und vielleicht ein bisschen Syrah.
Nitya, wo bist du?
Tja, das wirft mir jetzt natürlich wieder ganz woanders hin.
Wobei, das wilde Gamay und das Tannin, das ist...
Ich bleib beim, Teil, bei meinem Gamay. Ich kann Matthias total verstehen. Es ist auch schon sehr würzig und wild für Gamay und es könnte ein Ticken Frucht fehlen für Gamay tatsächlich.
Aber du hast recht, weil, Nitya, der Wein hat kaum Tannin. Das ist wirklich ganz schmeichelnd und da ist Gamay eigentlich ganz weit vorn.
Also ich bleib dabei.
Ich sag Languedoc. Irgendwas.
Also irgendwie, ihr seid schon recht, ein bisschen mit die Rätsel, also nicht, tut mir leid, nicht. aber wir sind, ich habe ein, ist ein bisschen tricky.
Curly war die
unsere WG-Zerstörer.
Schau, das geht hier raus an die Gläser, deren Marke ich noch nicht sagen werde.
Also tatsächlich ist es ein bisschen tricky. Wir sind ein von, wir sind in der Loire.
Mhm. Das ist ja mit L.
Aber
immerhin mit L.
Das ist Loire Pinot, oder was?
Nein. Das ist von Fred Niger, also Domaine de l'Écu. Und Fred macht immer Kollaboration quasi mit anderen Winzer. So quasi die Trauben, wir sind bei Grenache Syrah, kommen aus Philippe Viret, von Philippe Viret aus der Rhône, aus der südlichen Rhône.
Matthias, du geiler Typ.
Und hat dann Fred in der Loire der Wein gemacht. In der Fred Niger, Domaine de l'Écu, kam aus der Muscadet-Region. Und du kommst rein in sein, also du kommst bei ihm und er ist, genau, alles ist biodynamisch ausgebaut, so sehr, sehr naturnah und in Amphore gebaut tatsächlich. Mhm. Und dann, wenn du gehst in den Keller, du hast diese riesige Amphore und du hast klassische Musik, die läuft. Und genau, und das ist einfach eine krasse Sau, wie sagt man auf Deutsch? Das ist
eine krasse Sau.
Wie sagt man das auf Französisch? Eine krasse Sau.
Krasse Sau, weiß ich nicht gerade.
Ja, ich dachte, das wäre so, was du direkt übersetzt hattest. Okay, never mind. Ja, spannend. Okay.
Sanglier.
Sanglier. Nee. Ja, so ist Sanglier, aber nicht. Ja, weiß ich nicht gerade auf Französisch, aber...
Nicht so wild, alles gut.
Ein Phänomen.
Aber spannend.
Ein Phänomen.
Ja, magst du oft einmal?
Einfach alles hört sich auf Französisch besser an. Auf Deutsch so eine krasse Sau, auf Französisch ein Phänomen.
Geiles Etikett. Mega.
Ja, er spielt immer mit dem Etikett.
Also auf dem Etikett sieht man hier zwei Engel sich küssen.
Darf ich das mal sehen?
Die Kirsche, weißt du? Wenn du
Dicker, ich kenne diesen Wein.
Ja?
Warum hast du
ihn
nicht erkannt?
Ich habe den in Paris getrunken. Ja, da habe ich ja noch 500 Flaschen dazwischen. Ich habe den in Paris getrunken.
Ja.
Und, cool. Ja, warte.
Und genau, alle seine Weine sind etikettiert quasi und der Voretikett, es ist immer wie diese Fenster. Weißt du, du bist in der Kirche und du hast diese farbige Fenster.
Wir posten auch nochmal, glaube ich, alle mit Fotos von den Flaschen, dann könnt ihr das nachvollziehen. Sieht ziemlich cool aus.
Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, aber die Fenster für die Kirche, diese farbige und so weiter. Und dass er jede von seinen Weinen hat seine.
Fällt dem Matthias wieder die Rosetten.
Kirchenfenster.
Funny, weil der ist aber nicht so teuer, der Wein, oder?
Nee, ich habe es für 12,50 €.
Cool.
Ja,
und aber wir waren da eingeladen bei Freunden in Paris und da meinten die, boah, das ist ihr Hauswein, den die immer trinken. Und das Etikett habe ich nämlich. Und Nobis,
ja, und den Wein. Guck mal, der Glas ist schon leer und noch nicht in den Topf reingeschminkt.
Ja, bitte, also es tatsächlich, genau, ist nicht weggekippt, ist leer getrunken.
Jetzt wird es interesting.
Und jetzt wird es wirklich interesting, weil der Wein hat 14 Volumensprozent und das merkst du gar nicht. Also das geht wirklich runter wie so ein richtig schöner Kirschsaft, ey.
Aber die Loire, finde ich, witzigerweise erkennt man dann doch wieder, wenn man es weiß und man riecht rein. spannend. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, guter, tricky, weil es hat die Säure und die Frische.
Ja.
Aber es hat trotzdem diese Würze und schon auch ein bisschen dieses südliche Temperament. So, es raschelt. Nietzsche hat seine Flasche.
Ich möchte jetzt nicht in die Tapfrauen machen, ey.
Es gibt leider nicht noch ein Glas, da musst du einfach ein bisschen schneller trinken.
Oh, wow. Das,
ja,
wow.
Sorry.
Alles gut, Pauline. Oh, wow. Ich bin beeindruckt von deinen Schluckkünsten.
Ja, wenn kann, dann kann, oder? Geile Farbe, ja, Nietzsche.
Matthias, ich liebe dich.
Nicht gleich alles verraten, Nietzsche.
Ja, weißt du, jetzt hat der Matthias die Kirchenfenster gehört und dann geht es weiter im Kopf mit den Pfarrern und...
Okay, das ist jetzt ein ganz, ganz krasses Thema.
Eins über Übertrittsstory, wo ihr meintet, Österreich oder einfach generell über die Grenze fahren mit Trauben. Aber in Österreich ist jemand über die Grenze gefahren, die ganze Zeit mit leeren Bierkästen, weil der gecheckt hat, dass die Kästen in Österreich keinen Pfand bringen,
ja,
aber in Deutschland schon.
Ja, und das hat er auch gelesen. Ja.
Hat er halt einfach so Lastwagenladungen von leeren Kästen darüber geschallert und sich halt den Arsch abverdient, bis es irgendjemand gemerkt hat. Natürlich. Also es geht, glaube ich, nicht mehr. Ihr könnt alle sitzen bleiben, ihr müsst jetzt nicht aufspringen. Aber die Idee ist witzig.
Kali, du darfst einmal dein Glas entweder leer trinken oder
in unseren Nachttopf geben.
Der sieht übrigens mittlerweile nicht mehr so gelb aus. Jetzt ich durch das Rot
sieht es
schon äußerst ungesund aus. Ja. Also, consult a doctor.
Also, wenn euer Nachttopf so aussieht, bitte zum Arzt gehen.
Ja, unbedingt. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr erzählt.
Oha, der hat eine ganz andere Farbe, oder?
Ja, das ist safe, Ralf. Also, beim Einschenken hast du schon gemerkt, es geht schon in eine helle Bernsteinrichtung. Du merkst auch von der Farbe her, da... Das wird in das Blasse hineingehend. Also das ist auf jeden Fall was Reifes. Und ich würde sagen, von der Farbe her, würde ich sagen, mindestens 8 bis 10 Jahre reifer plus.
Ich werde auch gesagt, das ist auf jeden Fall reif. Mindestens ein 10er.
Und das ist ja beim Rotwein, wenn es mal reif ist, dann ist es ja dieses Verblüffende. Dann hast du irgendwie so 30 Jahre, 20 Jahre gereift und der Unterschied ist halt so marginal, weil wenn das noch
wenn
einmal
so einen Punkt überschritten hat, wo das so ein bisschen staubig wird, gefühlt für mich.
Aber ich würde sagen, also grundsätzlich von der Qualität, was wir jetzt im Glas haben, ist es auf jeden Fall gerade am Punkt, da wo man es trinken sollte. Es ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Aber ich glaube, dass diese Kurve nach unten geht jetzt mittlerweile, also nicht mehr nach oben. Zum Beispiel dein Heiligenstein, der war kurz vor dem Abheben, ja?
Ja, und der ist schon bei der Landung.
Und der geht jetzt wieder Richtung Boden, aber ist am Höhepunkt.
Das ist sehr stark, was du sagst. Es geht Richtung nach Boden, aber es gibt den Höhepunkt.
Okay, ja, wow. Jetzt
das waren schon ein paar Gläschen heute, aber ich verstehe total, was du meinst. Er ist genau auf der Kuppe gerade.
Ja.
Perfekt. Und danach schauen wir mal.
Das
ich würde sagen, es ist 13 Jahre alt.
13 Jahre, Matthias sagt ab.
Bevor die Alter zu sagen, weil okay, Farbe, aber wir wissen auch, dass jede Rebsorte natürlich hat eine andere Intensität.
Also, es ist auf keinen Fall Pinot, weil Pinot hätte nicht den Körper und die Kraft.
Nee, das ist schon viel Tannin dabei.
Das ist viel Tannin. Und wenn ich jetzt mit dem Tannin, wäre ich sofort im Piemont und wäre sofort bei Barolo. Aber dann sind wir nicht mehr bei den 10 Jahren, dann sind wir sicher reifer.
Aber weißt du, Nebbiolo, also die Rebsorte von Barolo oder Barbaresco?
Nebbiolo ist noch fetter, oder?
Groß, ja, aber also die Farbe ist immer etwas heller und bei Nebbiolo, das ist einfacher nicht, aber ein Tipp, um immer es zu erkennen, selbst wenn es etwas jünger ist, du hast immer eine orange. You? Also ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch.
Reflexe.
Genau, am oh, das ist so schwierig, ey.
Am Rand.
Ja, am Rand von dem Wein, du hast immer eine leichte orange Farbe. Und das hast du auch bei junge Nebbiolo zum Beispiel.
Ja, dann ist vielleicht Nebbiolo.
Also.
Ja, also das ist so das Erste, was mir einfällt. Und dann gibt es auch, wenn man jetzt an Piemont denkt, gibt es noch sowas wie Gattinara, das wäre tatsächlich so meine erste Wahl gerade, weil da viel Säure auch dahinter ist. Aber die Flaschenform verrät es nicht. Ist nicht diese crazy Quetschbar. Mein Gott, Curly, was bist denn du für ein Pro mittlerweile? Holla die Waldfeder.
Nee, aber die ganzen Wie heißt nochmal diese eine, nicht Barolo, sondern
Barbaresco?
Wir haben ja auch andere Flaschen. Ne?
Oder Barbarollo.
Oder Tralali.
Und dann gibt es auch noch diese eine, okay, ich leite euch jetzt darauf hin, die Chefin vom Tantris, die Frau Eichbauer, hat doch auch ein Weingut, die macht...
Wir sind in Toskana.
Ja, aber was?
Vanello.
Ja, Vanello. Genau. Die haben aber auch normale Flaschen, oder? Also so diese anderen Flaschenformen.
Oh, ja. Bordostein.
Ja. Ja. Aber guck mal, wir sind in Italien gerade zu Hause. Also wir sagen, es ist Italien. Und Brunello finde ich auch ein ganz heißer Tipp. Und wenn ich jetzt an Brunello denke...
Also so vom Style her so ein bisschen. Weil der muss ja auch immer relativ... Also der muss ja erstmal schon mal gelagert werden, bevor er noch heißen darf. Oder 2 Jahre, glaube ich.
Also wenn ich jetzt in Nietzsche anschaue, also ich weiß ja, wo der Nietzsche arbeitet. Und
das ist auf jeden Fall in Italien.
Das ist, also wenn das jetzt wirklich Brunello di Montalcino ist, dann kann das eigentlich nur Biondi Santi sein, weil... Heißt
die Weinwege ab morgen, Curtis Weinwege.
Diese Eleganz, was der Wein mitnimmt, ist schon enorm. Wobei, also du hast halt Tannin, du hast Kraft, das haben wir schon alles mitbekommen, aber es ist super gesettelt, du hast eine wahnsinnig schöne Säure. Es ist super, super gut zu trinken und wenn du dir jetzt wirklich ein Biondi Santi mit hast, dann ziehe ich blank, Alter, was ist denn los? Nee, glaube ich nicht, weil das ist eine andere Flaschenform, aber es ist die Richtung geht's. Das
zeigt die Qualität.
Ja.
Was soll ich auflösen?
Sind wir in Italien?
Wir sind in Italien.
Oh, wir sind so geil, Pauline.
Jahrgang, du warst 13 Jahre alt, das heißt 2012. Was sagst du?
Reifer,
2008. 2008?
Ja, 2010.
Und jetzt kommt es. 1900 irgendwas.
Nein.
Also wir sind Jahrgang 16. Wir sind im Piemont. Wir sind im Barolo. Und zwar in Monforte. Ganz kleiner Winzer, Mario Fontana. Und unglaublich spannende Gegend. Also jeder weiß, dass Monforte, Serra Lunga, dass da eigentlich die besten Baroli herkommen.
Baroli, ich glaube.
Also, wow. Castiglione Faletto, das ist das, wo die Sachen wachsen, die uns schmecken. Also Giacosa, Monfortino, Conterno und wie sie alle heißen. Ne? Und wir haben Mario Fontana, als ich noch im Cadice gearbeitet habe, früher das Restaurant Cadice am Walter Benjamin Platz geleitet. Und wir sind jeden Januar ins Piemont gefahren und haben hardcore 4 Tage verkostet. Und das heißt so 4 bis 6 Winzer pro Tag. Und wenn man den ganzen Tag Baroli kostet, dann weiß man, dass das anstrengend ist und dazu piemontesische Küche. Und bei Fontana war es so, wir waren 2 Tage schon unterwegs und hatten einen Marathontag hinter uns und um 22 Uhr im Hotel angekommen. Da hat ein Vertriebler auf uns gewartet, der uns nochmal 4 Weingüter vorgestellt hat, wo wir dann nochmal 2,5 Stunden verkostet haben. Dann um 0 Uhr, 0.30 Uhr hat uns die Nonna della Casa nochmal 4 Gänge piemontesisch Menü gekocht. Und dann, also wer nicht weiß, was das heißt Butter, Parmesan, Fleisch, Teigspeisen. Unglaublich lecker. Wir sind keine Ahnung, 3:30 ins Bett und haben alle nicht schlafen können, weil wir so voll gefressen waren.
Da ist ja wirklich Berg keinen Scheiß dagegen.
Komplett gestufft mit Essen und Baroli-Wein und dann sind wir völlig zerstört, morgens um 8 Uhr bei Fontana aufgeschlagen. Ganz kleines Weingut und haben uns durch den Keller gequält. Und dann, das war der Jahrgang 16, der da gerade im Fass war. Das heißt, das war, 15 war im Fass, glaube ich. 15 müsste im Fass gewesen sein. Nee, 16 war im Fass, 15 haben wir danach gekauft. Genau, 16 war im Fass, sensationeller Jahrgang. Dann haben wir den Nebbiolo Fassprobe aus dem Beton probieren. Und das war wie eine Schelle ins Gesicht. Wir waren durch die Bank wach. Ne? Zack. Energetisiert und unglaublich. Danach sind wir zu ihm in die Stube gegangen und haben mit ihm verkostet. Und unglaublich, was der für eine Qualität darstellt. Das ist jetzt ein einfacher Barolo. 70% der Reben kommen aus Videro und Morindondo im Serra Lunga und dann 30% kommen noch aus dem La Morra. Der Teil aus dem La Morra bringt so ein bisschen die Finesse und die Serra Lunga Weine und die Serra Lunga Trauben, die bringen halt diese Komplexität. Wer es nicht weiß, 16 war ein absoluter Granatenjahrgang in Italien, vor allem Piemont Toscana. Die Flasche habe ich aus dem Calice bekommen. Die haben nämlich eine kleine Privatreserve. Eigentlich bin ich gestern hingefahren und wollte den einfachen Nebbiolo kaufen, weil das preis-leistungsmäßig einfach richtig geil ist. War leider ausverkauft. Und die haben aber gerade 12 Flaschen aus der Privatreserve auf die Weinkarte genommen. Habe ich gesagt, gut, eine Flasche trinke ich sofort, eine nehmen wir mit. Und muss sagen, jetzt perfekt zum Trinken. Also wenn man großartig. Bock hat, schnell sein, 10 Flaschen muss es noch geben, ja. Kann man trinken dort. Und wenn man mal im Piemont unterwegs ist, unbedingt sich gerade diese Städte anschauen. In Serra Lunga gibt es auch eine super coole kleine Weinbar, das Centro Storico, wo man viel Spaß haben kann. Also das waren zum Beispiel für mich immer so die schönsten Weinreisen. Viel erlebt, viel gegessen, sehr, sehr gut verkostet, weil das Qualitätsniveau dort einfach ähnlich wie im Burgund oder in der Champagne unglaublich hoch ist.
An die Zuhörer da draußen, wir haben jetzt gerade Berlin-Friedrichshain, 13.30 Uhr. Wir haben alle leicht einen im Tee. Wir haben gerade einen fantastischen Barolo im Glas. Also ich glaube, es könnte nicht schöner sein, oder?
Nee. Besser geht's. Voll geil. Sehr cool.
Der Schinken ist auch geil.
Ja, ist ja mega. Also das ist tatsächlich, also vielleicht kurz zum Speck. Der Thomas Bauer aus Oberösterreich, den habe ich auf der Grünen Woche kennengelernt. Und die kommen.
Auf der Steirer
Grüne Woche. Nee, Grüne Woche hier in Berlin. Das ist ja so die größte Messe, was für Obst, Gemüse, für Fleisch, für Produkte europaweit, weltweit gibt. Und die fahren da jedes Jahr rauf. Und da habe ich die vor 4-5 Jahren kennengelernt. Kommen natürlich immer zu mir in die Hafenküche. Und einen Tag machen wir bei mir, so wie wir jetzt in der WG sitzen. Genau dasselbe, wir machen großartige Weine auf, wir essen was ganz, ganz Tolles und das ist eine kleine Hommage, liebe Grüße gehen raus, euer Speck ist wirklich der beste Speck der Welt.
Oh. Aber kannst du ihn erst in Berlin finden?
Nee. Ich habe gerade Besuch aus Österreich gehabt, die haben mir das importiert.
Aha.
Mhm. Ist auch immer gut.
Aber was ist davon der fettere?
Eigentlich ist es ein Stück. Auf der einen Platte haben wir aber den hinteren Teil, der ist halt fetter und der vordere Teil, oder was halt vorne, was hinten ist, ne, ist halt noch ein bisschen magerer. Genau.
Darf ich dann möchten Sie mir richtig haben, bitte?
Okay. Gerdi, du bist ja, man sieht es auf Social Media mal viel unterwegs. Was sind denn so deine Neuentdeckungen an Weinbars und geilen Restaurants der letzten Zeit? Was sind so zwei Favoriten?
Also, gute Frage, oder?
Naja, ich muss erst mal fragen, was halt Sinn macht. Also Tokio habe ich auf jeden Fall eine Sache.
Ja gut, ja, Tokio.
Ja, ich weiß halt.
Weit weg, ja?
Ja, aber wer weiß, weiß ja nicht, wo eure Zuhörer unterwegs sind. Es kann ja sein, dass die krass abhängen in Tokio vielleicht mal. Es ist gerade jeder in Japan.
Erstmal auf Deutschland, würde ich sagen.
Der Yen ist gerade so weit unten, Digga. Weiß ich gar nicht. Also in Deutschland würde ich sagen, also ich bin nur im Ausland.
Wohin fällt dir was ein, wenn der Curly gerade einen Moment braucht?
Also mein To-Go-Place in Berlin, wo ich mich zu Hause ist einfach auf die schöne Säule, das ist bei Dr. Mori, bei Alex. Mhm. Das ist mein Zuhause. Das ist eine einfache Küche, das ist nämlich ein Tapas-mäßig, kannst du es für alleine essen oder mit Zuschel und das ist einfach lecker. Kleiner Preis, du hast eine gute Weinkarte, nämlich ein Nacho.
Was machen auch die klassisch
für Weine? Also keine große, extravagante Weine, aber du hast schöner Blau und du hast immer eine kleine Chardonnay da. Du kannst auch sogar auch die von Hummel, die Weine aus Ungarn auch bestellen, weil das ist ein guter Kumpel von ihm. Wenn ich da bin, ich fange immer mit einem Glas Cremant an.
Aus der Elsass sind die, oder? Woher sind die?
Nee, Hummel, das ist Ungarn.
Ah, also, habe ich schon
Genau.
Geil.
Also er hat auch einfach Schätze da, das einfach, du musst einfach mit Alex quatschen und dann wird dir etwas anschenken, probieren lassen.
Ja.
Aber es ist etwas, ja, einfach geil.
Also ich habe zwei Sachen, das sind jetzt aber eher restaurantmäßig, jetzt nicht so krass Wein, also es gibt da auch Wein. Also das erste, was ich mega nice finde und für italienische Snacks oder Pasta Pinci.
Mega.
Kennt ihr bestimmt. Auch mega geile Atmosphäre, geile Stimmung, geile Typen und Frauen, die ja geilen Scheiß machen. Sehr viel Geiles auf jeden Fall. das finde ich ziemlich gut. Und dann war ich jetzt schon zweimal, einmal vor Japan und einmal nach Japan, und ich finde es immer noch gut. Also das muss einiges heißen, diesen Yakitori-Laden, und zwar heißt der Stoke. Der ist da gegenüber vom Axel Springer Haus, ziemlich unscheinbar im Erdgeschoss
vom Haus. Ja, war ja auch mal
Haus. Ziemlich das cool. Fand ich ziemlich geil.
Wo ist das, pardon?
Gegenüber vom Axel Springer. Springer Haus.
Wo ist zwischen das?
Moritzplatz und Oranienplatz.
Ah, okay, weißt du, wo das neue Frühstück 3000 ist?
Ja.
Da in der Nähe.
Okay. Das ist auch wirklich nur unter Gastros, ne, dass man halt diese Stadtkarte hat und man nicht über Straßennamen
spricht. Wo ist das jüdische Museum?
Das ist bei dem Restaurant, bei der Bar. Ja, kenn mich aus.
Also das ist echt ziemlich Neues.
Cool. Ja, ich habe uns gerade nochmal ein Stückchen Röderer nachgeschenkt und damit die Flasche endgültig gekillt. Und ich habe noch eine geile Empfehlung, wo ihr im Moment ziemlich cool Röderer trinken könnt. Und zwar die Bottega Seppel in der Wielandstraße. Die hat keine riesen Röderer-Karte, aber es ist ein wunderschönes, jetzt für diese etwas kühlere Jahreszeit, extrem gemütlich. Schöne kleine Weinkarte. Und das ist so ein perfektes Date-Restaurant. Also wenn ihr mal ein geiles Date habt, bei Kerzenschein in der Bar, dazu eine Flasche Röderer Rosé, kann ich euch sehr ans Herz legen.
Und wenn ihr schon liiert seid und egal ist, was ihr euch essen- und trinkenmäßig reinverleibt, dann empfehle ich euch, ein Fondue zu holen vom Sebastien Gorius von der La Cantine d'Augusta. Der hat mittlerweile zwei Läden und der bereitet sich jetzt gerade auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz vor.
Echt?
Ja. Wow. Der macht, also das ist wirklich ein enger Freund vom Nietzsche und von mir. Wir machen ganz viel gemeinsam. Und,
er ist
er macht,
Franzose.
Er ist Franzose. Er ist auch mal der ja, wir sind Multikulti.
Ja.
Der kommt aber von der anderen Seite. Der kommt aus Grenoble an der Schweizer Grenze. Und der macht wirklich, finde ich, das beste Fondue. Also ich bin ja überhaupt kein so krasser Fondue-Esser, weil ich nicht aus den Alpen komme, sondern tatsächlich aus einem flacheren Gebiet aus Österreich. Aber der hat mich da echt verführt und ein bisschen versaut. Und das ist auch meine Empfehlung, wenn ihr in Berlin jetzt zur Weihnachtszeit irgendwie was Schönes wollt, schnappt euch eure Freunde und Partner, Partnerin, zieht euch ein Fondue rein, holt euch Charcuterie, Pateo Crut, ganz viele tolle Sauereien von ihm. Er ist jetzt in Charlottenburg, er hat seinen Laden in Schöneberg und kann man nur empfehlen. So, und nach meiner Empfehlung, ich habe jetzt gerade meinen Ofen angemacht, ich habe für euch auch einen kleinen Glühwein gezaubert, weil ich mir dachte, wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen die Weihnachtszeit verkosten. Ist ja unter den Sommeliers und Weinliebhabern das einer der meistdiskutiertesten Sachen, Glühwein, ja oder nein, ist doch scheiße, du kannst nicht Wein kochen und so weiter, ne? Aber ich bin immer ein großer Verfechter von Glühwein, weil ich es einfach liebe. Ich bin ein romantischer Mensch, Weihnachtsmarkt und Co. Und das, was mich immer nervt, ist, wenn du zum Beispiel auf einen tollen Weihnachtsmarkt, egal ob Nürnberg, Dresden, Salzburg bist, dass du meistens wirklich einen scheiß Glühwein bekommst. Hm. Und wenn man einmal selber einen tollen Glühwein macht, dann weiß man auch, was das ausmacht.
Man kann da.
Ich habe weißen Glühwein für mich.
Ja, ist mega.
Finde ich ganz geil.
Also das mache ich.
Dachte mir so, hä, das ist ja voll.
Weißt du, was man geil mit weißem Glühwein machen kann? Wenn ihr oxidierte Weinflaschen habt, wenn ihr Weißwein habt, der durch ist, zu alt geworden, oxidiert, wie auch immer, da draus ein Glühwein kochen mit Früchten etc. pp.
Bedeutet, Hammer. Ich kann alle Fälle auf der Flasche
also
von Grill
würde
sammeln.
Ich jetzt, also richtig nee, dollen Kork würde ich nicht machen, aber wenn die fehlerhaft sind, wenn die ein bisschen oxidiert sind,
ja,
kannst du sammeln, sowohl rot als auch weiß. Und durch die Früchte und den Zucker kriegst du die Oxidation komplett weg.
Naturwein war es aufgepasst.
Ja, aber die merken ja nicht, wenn das oxidiert ist.
So, bei den nächsten burgundischen Premier Cru, ich habe im Restaurant, die oxidiert sind, ja, kann ich eine Glühwein davon machen.
Aber 100% und dann kannst du dann als Premier Cru Glühwein
okay, Deal.
Glühwein is coming einfach. Ich schwöre, nächstes Mal, wenn du rauchen gehst und Grill, kommt Polina mal so ein bisschen Glühwein.
Also bitte nicht im Grill, das andere würde mich töten. Aber okay, weiß ich Bescheid für unsere nächste Party, meine nächste Flasche, die zu oxidiert ist. bürte ich es an die Seite und du machst den Glühwein davon.
Sehr gut. Das wäre ein Deal. Wenn ihr es richtig elevaten wollt, dann packt ihr noch einen Schuss Weihnachtsflümli von Etta rein. Das ist so ein Weihnachtslikör auf einer Vieille Prune. Er ist bombastisch. Da nur so wirklich 2 Zl und das elevatet das Ganze durch die Decke. Okay. Und ich darf mal kurz erzählen, was hier gerade passiert. Der Matthias hat uns wunderschöne kleine KPM-Tässchen eingedeckt und schenkt aus der stilechten KPM Teekanne Glühwein ein. Das ist wunderbar anzuschauen. Vielen Dank, Matthias.
Also das kriegst du nicht mal im Fünf-Sterne-Hotel.
Ja, das ist richtig. Nee. Ja, dann würde ich mal sagen, hier zum Wohl. Jetzt auf den ersten Glühwein der Saison, oder?
Ja, geil.
Ich habe gesehen, du hast auch gerade noch ein bisschen Rum reingegönnt hier.
Ja, safe, Alter. Stroh 80 muss immer überall rein. Alles, was dich wärmen muss draußen.
Alter, das schmeckt übertrieben geil. Was
sau lecker. Ist. Sehr flaumig.
Also
ne?
Für mich der Wein der Folge auf jeden Fall.
So, ich glaube, den WG-Platz, den haben wir damit anderweitig vergeben.
Alter, nee, ganz also, mal ohne Scheiß, wieso schmeckt das so krass geil?
Also es ist kein Zucker drinnen, es ist Honig.
Es ist kein Zucker
drin. Es ist nur Honig drin.
Ja, okay, gut.
Es ist nur Honig drin, ein bisschen Zwetschgensaft, das ist das Flaumige. Und dann ein Pinot, der was übergeblieben ist, der was noch nicht mehr so fruchtig war. Danke, Nietzsche, auch an dieser Stelle. Das ist genau die richtige Restelverwertung. Ich sammle schon seit Frühjahr. Nee, Scherz. Aber, und dann natürlich ganz viele Gewürze, Nelken, Zimt, ein bisschen Tonkabohne, was du halt gerade griffbereit hast. Und ganz die zum Schluss der ordentliche Schuss Stroh 80, ja. Der was nochmal. Weil ich meine, wenn du Glühwein machst, der Rotwein, der Alkohol verdampft ja, das musst du ja wieder retour fügen. Ne? Und deswegen ist der 80er genau der richtige.
Stroh 80, ich habe gerade in Erinnerung vor sehr, sehr lange her, wo wir die Diskussion über Rum wegen Österreich-Empire und wir selber Rum empfinden, weil eigentlich Österreich hätte kein Meer und genau. Keine...
Na, wir hatten tatsächlich dann mehr, aber wir hatten keine Karibikinsel, wo wir den Zucker bekommen haben, den Rohrzucker. Deswegen mussten wir kreativ sein. Aber gerade wenn man jetzt an die österreichische Mehlspeisenküche denkt, da geht's ohne Inländer rum nicht. Ne? Und okay, auch
also. So du kannst das trinken ohne Ende. Das ist gefährlich.
Das ist der beste Glühwein ever, den ich hier habe.
So, Matthias, wann öffnest du deinen eigenen Weinmarkt in der Wohnung?
Ja, in der Rummelsburger Bucht, okay. Wir machen einen Weihnachtsmarkt mit Pauline und Matthias. Vor Kram mit Mietz Glühwein.
Oh ja.
Das war eine coole Geschichte, ne?
Ja.
Vor Kram mit Glühwein. Tatsächlich, zu diesem Glühwein könnte ich mir sogar auch eine Folge vorstellen.
Gerade wenn du mit den Gewürzen arbeitest. Ja. Aber mir ist eine andere Idee gekommen.
Wie Matthias wär's? Schaut gerade ganz horny, wenn er über Foie Gras und Glühwein spricht.
Dann. Nee, aber ich schaue gerade ganz horny, weil ich an Après-Ski denke. Stell dir vor, wir machen so eine richtig geile Après-Ski-Sause in Berlin. Ja? Jeder kommt mit Skianzug an und dann gibt es meterweise Schnaps und so richtig grauslich halt alles. Könnte man eigentlich hier in der WG auch machen, oder? So eine kleine Après-Ski-WG.
Da bin ich sofort dabei.
Die Après-Ski-Bude in dem Hotel, wo ich immer war, in Österreich, ist Kuhstall.
Aber gibt es keinen.
Kuhstall.
Ja, also da muss man auch sagen, der Matthias und ich, wir fahren seit vielen Jahren zusammen in den Skiurlaub mit noch ein paar anderen Sommeliers und da geht es immer kräftig her.
Das kann ich mir vorstellen.
Nicht zu viel verraten.
Ja, keine Sorge.
Innis, wer drin ist, ne?
What?
Nichts, alles gut, alles gut.
Deutsches Sprichwort.
Okay, ja gut.
jawohl, ich freue mich, dass wir so einen geilen Tag wie heute hatten.
Ja, also.
Ich habe auf jeden Fall leicht ein Sitzen und ich finde, wir haben richtig, richtig gut getrunken.
Ich channelte meine inneren Harald Juke heute. Ich habe aber leider noch Termine später.
Ja, ich Gott sei Dank nicht. Ich habe das extra so gelegt, dass ich, es gibt noch ein, zwei Geburtstage, wo man vielleicht mal Hallo sagt, aber ansonsten ist vorbei für heute. Habt ihr gut getrunken? Habt ihr Spaß gehabt?
Ja. Sehr schön Entdeckung, sehr schöne Weine und ja, deswegen, wir lieben sie wirklich eigentlich, weil es ist immer, jeder hat seinen Charakter, jeder ist einzigartig, aber dann, wir bringen immer uns bei etwas nebeneinander, gegeneinander, füreinander, keine Ahnung.
Und wenn jetzt die Zuhörerinnen wüssten, was passiert, nämlich die Mikros gehen aus und dann werden wir die ganzen restlichen Flaschen trinken und den letzten Speck essen, geil.
Das hört sich hervorragend an.
Ja, voll geil auf jeden Fall, dass ich hier am Start sein durfte bei der ersten Folge Wein-WG, T&A Family wird erweitert und ich finde, wir haben genau die richtigen Leute dafür hier am Start, die geilen Flaschen und die gute Expertise und den guten Speck dabei haben. Ich meine, besser geht's eigentlich nicht.
Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir werden uns mit dem Thema Bubbles beschäftigen.
Ja, mein Lieblingsthema.
Passend für Silvester. Das wird, glaube ich, auch für uns als Profis sehr anspruchsvoll, da gute, günstige Bubbles zu finden. Aber wir legen uns natürlich ins Zeug. Und ich freue mich schon auf die nächste
Folge. Ich werde mich anrufen, wenn ihr Hilfe braucht.
Bis dahin habt eine gute Zeit. Wir freuen uns auf die nächste Runde mit euch in der Wein-WG.
Bis bald, Digga.
Tschüss, bis bald.
Ciao, ciao.